neuen Internet-Exponenten Podcast mit Tobi und Lukas.
Frohes neues Jahr. Jetzt also auf jeden Fall frohes neues Jahr, weil es ist ja neues Jahr. Von daher, also nochmal frohes neues Jahr, liebe SV Meppen-Fans.
Frohes neues Jahr.
Ja. Von mir auch. Ja, Lukas wünscht euch das auch, genau. Der Tobi wünscht euch das auch. Moin, moin.
Moin, moin.
Ja, kurz bevor die Saison wieder ihren Lauf nimmt, haben wir gedacht, wir sprechen noch mal ein bisschen über das alte Jahr. So viel, wie wir über das neue Jahr jetzt schon gesprochen haben, sprechen wir noch ein bisschen über das alte Jahr. Und werfen einen schwachen Blick zurück in die letzte Saison und in die aktuelle Saison und was uns alles da so verkrampft hat und was uns alles gelöst alles hat.
Verrückt. Es ist, das Jahr ist vorbei, aber die Hinrunde ist noch nicht vorbei. Ja. Deswegen ist das so ein 2020-Hinrunden-Rückblick.
Ja, und wer weiß eigentlich, ob wirklich Fußball gespielt wurde, denn man hat kaum was live davon gesehen.
Also live zumindest im live im Stadion.
Das ist richtig. Also man konnte das an den Fernsehgeräten doch sehen, aber das ist ja nicht richtig Fußball.
An den Funkempfängern zu Hause.
Genau, ja. Genau. Und auch das nur, wenn man dafür teuer Geld bezahlt. Also frei empfangbaren Fernsehen gab es natürlich nicht so viel. Das ist leider schade, aber das ist der
Schöne Fußball. Grüße an den NDR.
Die haben irgendwann auch mal gesagt, dass die auch nichts dafür können, dass sie so wirklich Mappen zeigen zum Beispiel, aber...
Ja, gut, das kann man natürlich jetzt hin und her drehen. Also tatsächlich in dem Bericht stand ja drin, dass sie halt wenig Mappen zeigen können, weil sie immer versuchen, Spiele zu zeigen, die halt gleichzeitig auf mehreren dritten Sendern laufen können.
Aber ich glaube, Mappen gegen Saarbrücken wird jetzt gezeigt, oder?
Ich glaube auch, ne?
Wo wird das dann gezeigt? Auf hessischem Rundfunk oder was? Ja, weil also gibt es Saar 1 TV?
Gibt es bestimmt.
Bestimmt nicht.
Bestimmt.
Also gut, vielleicht so als Regionalsender, aber die... Egal. Schönen Gruß an Ems1TV.
Ems TV,
richtig.
Ja, aber wir können ja einfach schon mal starten so ein bisschen, ne?
Ja.
Also über die Spiele und so haben wir ja weitestgehend gesprochen. Heute werden wir das in ein bisschen Kategorien einteilen. Also nicht alle Spiele, sondern ich habe mir so gedacht, ich glaube, wir waren beim letzten Rückblicks-Podcast auch schon so, dass wir das positive Spiel aus unserer Sicht oder aus unserer persönlichen Sicht, das negative Spiel, also Heimspiel, das positive Heimspiel, das negative Heimspiel.
Quasi schön und Schande.
Schön und Schande, genau. Und ich habe noch eins mit einer besonderen Erwähnung sozusagen drin. Aber ich dachte,
Ja, zu Recht.
Ja, wir können ja erstmal so...
Die gute alte Zeit.
Wir können ja erstmal starten, wie die Saison auch gestartet ist, und zwar mit Abgängen. Manche davon sogar auch schon in der Saison, nämlich Dennis Undaff. Im Laufe der Saison, also der 1.7. ist ja eigentlich so der Tag, wo Spieler wechseln können, ohne dass der Spielbetrieb dadurch beeinträchtigt wird, weil da Saisonende ist, also schon lange Saisonende ist. Ja, war in diesem Fall nicht so. Und der sympathische belgische Verein hat gesagt, den wollen wir hier haben, bei euch geht es ja um nichts mehr.
Ja, nur so halb, wir konnten zwar nicht mehr aufsteigen, aber um nichts mehr ist natürlich eine harte Äußerung.
Unverschämt.
Unverschämt, ja. Und kein Vorwurf an Dennis Undaff. Er, ich glaube, der Letzte, der gesagt hätte, ich verpiss mich. Also vor die Saison zu Ende ist. Aber ja, der belgische Club hat darauf bestanden. Royal Union Saint-Gulius. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja. Ich wollte es auch mal so gesagt haben, weil immer nur von den Belgiern, von diesen gesichtslosen Belgiern zu sprechen, da muss man auch mal den Verein aussprechen
beim
können.
Namen, ne?
Beim Namen, genau. Das Böse beim Namen.
Das Böse
beim gut, Namen. So schlimm ist
die dunkle Seite der Macht.
Ja. Und die restlichen Spieler, die ich jetzt so aufzählen werde, die sind dann halt nach der Saison gegangen, zum 15. quasi, zum 15. Juli. Das ist Max Kremer, ist nach Cottbus gegangen. Da hatten wir erst noch gedacht, wo geht er wohl hin?
Feierabend.
Feierabend habe ich nicht. Ja gut, der ist schon ein bisschen älter.
Aber ich habe gedacht, der geht halt so ein bisschen weiter runter und macht halt dann noch ein bisschen alte Herren.
Also, dass er wohl noch weiter Fußball spielt, habe ich mir schon gedacht. Aber dass er quasi in den Osten geht, so ganz weit, dachte eigentlich hier wohl heimisch geworden. Und
weit weg von Vater noch.
Weit weg von Vater,
genau. Der tief im Westen sitzt.
Richtig. Aber dass er zu Energie Cottbus geht, das hätte ich nicht gedacht. Alemannia Aachen stand, glaube ich, mal irgendwie im Raum. Das hatte ich dann schon eher gedacht. Aachen ist noch hier, das ist noch in NRW, oder?
Das ist NRW.
NRW, ja gut.
Nah an der holländischen Grenze.
Ja, richtig. Das wäre halt noch so um die Ecke gewesen, wie man so schön sagt. Naja. Mit in den Osten gegangen ist Jérôme Gies.
Ja, tschüss.
Lok Leipzig sitzt da, glaube ich, auch nur auf der Bank, leider. Gefühlt ist er eigentlich jemand, der in der Regionalliga wohl die Spielpraxis kriegen sollte.
Ja, denn er hat es ja definitiv drauf, das hat er bei uns auch bewiesen. Leider sah er seine Chance auch noch nicht so richtig gekriegt.
Nee, ich guck mal eben. Ich weiß wohl, dass er am Anfang, als ich nochmal geguckt habe, so auf der Bank saß. Ich meine, gut, jetzt wird er auch auf der Bank sitzen, so wie alle, weil in der Regionalliga Nordost
Wird nicht gespielt. Ich weiß gar nicht, Leipzig ist, glaube ich, auch nicht so gut. Sechster im Moment. Ich gucke mal eben, Gysi, 25. Ja, 8 Spieler hat er gemacht. Ne, warte mal, Regionalliga Nord. Okay, anscheinend hat er noch kein Spiel für Lok gemacht. Bisschen ärgerlich für ihn. Weil 25, normalerweise wäre das ja wohl doch eine Zeit, ja, genau, wo man eigentlich Spielpraxis braucht, aber ne, hat noch kein Spiel gemacht. Wenn ich das hier so richtig sehe bei Kicker. Das ist ärgerlich für ihn. Eigentlich. Aber gut, was soll man sagen? Es ist nun mal, wie es ist. Dann kommt noch Marco Komenda zu Holstein Kiel gewechselt. Eine große Stütze in der Verteidigung. Auch bei Kiel hat er sich, glaube ich, durchgesetzt. War auch schon mal in der Elf des Tages in der zweiten Liga. Also das ist schon richtig stark. Ist ja auch ein guter. Und er hat sich auch in der zweiten
das
Liga
war auch klar, dass
durchgesetzt.
Er halt, ja, da höher spielen wird können.
Ja, ja, das stimmt. Das sei ihm auch gegönnt, leider. Also ja, wäre es natürlich besser, wenn er geblieben wäre. Allerdings der Ruf der zweiten Liga, dass man da folgt, das kann man dann, kann ich schon nachvollziehen.
Kann ich auch keinem übel nehmen, muss ich sagen.
Deswegen.
Liga rauf kann ich keinem übel nehmen. Liga runter, da können wir noch drüber reden.
Ja, genau.
Okay, eigentlich ist nur. Jetzt kommt das schlechte Wortspiel. Aufgrund des Erfolgs ist mein Neid sehr hart, aber sonst.
Oh, sehr gut. Ja. Aber ja, genau, Commander gönnt man das. Das hat man, glaube ich, am Anfang, als Benjamin Giert nach Kiel gegangen ist, auch noch gedacht.
Ja?
Ja, genau. Ja. Aber der hat es ja nicht geschafft, jemals in der zweiten Liga Fuß zu fassen. Oder sonst irgendwo. Also von daher, jeder wie er es verdient. Jeder wie er es verdient. So, Marius Kleinsorge, Kaiserslautern. Zu Kaiserslautern gewechselt.
Ja. Ja, auch noch nicht so der erfolgreiche Wechsel gewesen, glaube ich. Also jetzt nicht personell vielleicht, sondern aber es läuft halt auch nicht für Lautern so rund, ne?
Nee, genau, aber für ihn auch nicht, weil ich glaube, viel spielen wird er oder tut er nicht. Und
bei uns könnte er immer noch eine große Stütze des Teams sein, aber gut.
Aber wieso zurück möchte ich, muss ich ihn aber auch nicht
umgehen. Nee, das stimmt. Will ich jetzt auch nicht mehr.
Bei Commander würde ich mit Kusshahn sagen, jo. Obwohl auch in Endverteidigung eigentlich nicht so der große Bedarf besteht.
Ja, da haben wir eigentlich genug Leute, aber ja gut, also das ist natürlich ein Zweitligaspieler, der kann halt.
Ja, kann halt, der kann halt, ja. Naja. Und dann, bei Kleinsorge wollte ich gerade noch sagen, fällt mir ein, der auch führt eine interessante Statistik an, und zwar ist das die Foul-Tabelle. In 8 Spielen hat er schon 4 gelbe und eine rote Karte. Glattrote Karte ist damit Sündenkönig quasi. Ja,
heißt nicht offiziell die Leugers-Tabelle?
Die Tilo-Leugers-Tabelle führt er an, genau. Also wenn er aus dem Mappen eine Sache mitgenommen hat, dann ist es Tilo Leugers alte Schule. So, dann kommen wir zum Schluss noch zu David Rezogic. Der hat seine Profikarriere beendet gehabt nach dem Mappen.
Beendet gehabt? Hat er sie wieder angefangen?
Nee, also er hat sie beendet gehabt und hat jetzt dann das Fußballspielen weiter vollführt.
Ah ja, okay.
Sozusagen. Bei ASC Grün-Weiß Wielen.
Ja, genau. Aber wer genau was darüber wissen will, wir haben ein wundervolles Interview mit ihm geführt. Vielen Dank nochmal dafür, David. Und
Interview ist ein großes Wort. Also wir hatten ein schönes Gespräch mit ihm. Ja. Aber ja, da kann man gerne rein.
Für unser kleinen Podcast war es ein großes Interview.
Ja, das auf jeden Fall. Ja.
Und ein großes Gespräch. Sehr gefreut und das wiederholen wir auch nochmal.
Ja, genau. Auf einen Schnack mit David Rezogic heißt die Folge. Gerne reinhören und wie euch das gefallen hat, gerne kommentieren. Ja. Das würde uns freuen. Jo, das waren dann so
dazu muss man aber noch sagen, auch während der Saison, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, hat natürlich auch Marcel Gebers schon sein Trikot zurückgegeben.
Ja,
da
richtig.
Verletzungsbedingt leider nicht weiterspielen kann. Und auch mit ihm gibt es eine großartige Interviewfolge. Auf einen Schnack mit Marcel Gebers.
Genau, ein großartiges Gespräch.
Ja. Hört es euch gerne nochmal an und dann wisst ihr alles über die
Gut, dass du es gesagt hast. Ich habe es mir so nicht aufgeschrieben, das hatte ich ganz vergessen. Genau, Karriereende leider.
Manchmal ist The Brain gar nicht so schlecht.
Ne? Ja, ja.
Auch wenn ich ja anscheinend für den Klamauk zuständig bin, ein bisschen was.
Ja, du beweist es so selten, das ist das Problem. Ja, aber Karriereende bei ihm aufgrund vieler Verletzungen, ja, schade. Aber ja, genau. Dann kommen wir zu den Zugängen. Also, ne, da ich kann mich noch daran erinnern, wo quasi einen Tag bevor 90% der Zugänge vollmeldet wurden.
Wo unser erster Zugang, nämlich Thorsten Frings, nämlich gesagt hat, wir lassen uns sehr viel Zeit mit den Zugängen.
Ah ja, genau, Christian Neidhardt ist natürlich auch gegangen, aber egal.
Also wer?
Genau, dann hieß es dann direkt am ersten Tag, ding, 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 die kommen alle. Und da dachte ich, okay, er hatte recht, es ist noch nicht alles beschlossene Sache, einer fehlt noch.
Das war wirklich witzig, also das, da die ganze Zeit so behaupten, ja, da dauert noch. Das ist genau, im Prinzip war es die umgekehrte Neidhardt-Taktik, der gesagt hat, es gibt eigentlich nichts zu berichten, wir sprechen nur über das Spiel und am nächsten Tag sagt, ich bin doch weg, tschüss.
Ja,
ja? Und er sagt dann halt, puh, wir werden erstmal auf das Spiel gucken und über das Personal machen und später Gedanken. Übrigens, das ist das neue Personal.
Genau, Lars Bünding war, glaube ich, der Erste, der bestätigt wurde. Das ist ein Innenverteidiger von Borussia Dortmund.
Ja.
Zwei, ja. Ja, guter Mann, hat man noch bewiesen. Ach ja, wir gehen ja auch übrigens auf die Spieler ein, die uns so gefallen haben dieses Jahr.
Letztes Jahr.
Genau, Lukas Krüger dann von BFC Dynamo aus der Regionalliga.
Ach, Ost, Nordost.
Okay, das war mir gar nicht so bewusst, dass das ein Einkauf war.
Okay.
Ja, sicher. Dachtest du, er kommt aus der Jugend?
Weiter.
Genau, BFC Dynamo aus...
Ja, faszinierend, weil der war doch am Anfang der Saison, saß er doch nicht mal auf der Bank, oder?
Boah. Ja. Du meinst die ersten Spiele? Ja, kann sein, dass er dann nicht auf der Bank war, aber war immer dabei. Okay. Mittendrin stand nur dabei. Dann Christoph Hämlein, Kaiserslautern. Großer Königstransfer, wie er genannt wurde.
Wer?
Ja. Transfer.
So.
So, und dann kam Jeroen Al-Hazaimi.
Sehr gut.
Ich habe so lange geübt. Von den Sportfreunden Lotte. Für die es auch nicht so gut läuft, fällt mir gerade so ein. Sportfreunde Lotte. Da ist die Freude beim Sport nicht mehr so da.
In welchem Bezirk spielen die jetzt?
So, Dejan Bosic, das war sozusagen, also die waren, glaube ich, innerhalb von einem oder zwei Tagen so vollzogen, ja. Die Wechsel. Und dann, ja genau, kam zum Schluss noch Dejan Bosic und dann war die Kaderplanung eigentlich abgeschlossen.
Ja.
Dann hat man noch Luca Plugmann von Werder Bremen verpflichtet, als Laie. Mhm. Also Dejan Bosic, Chemnitzer FC,
habe ich glaube ich nicht gesagt. Ich sage jetzt mal ganz schnippisch, als Domaschka-Ersatz.
Ja, ich glaube auch, nee, stimmt, da hat man auch darauf reagiert, dass Mathis Haßmann
sich verletzt hat. Ja, genau. Und dabei ihn ja gleich als Ersatz installiert. So weit muss man es ja schon festhalten.
Ja gut, dafür ist die Vorbereitung da, dass der Beste da spielt, wo er spielen soll. Ja. Und wenn Plugmann halt die bessere Vorbereitung macht, dann bin ich auch nicht böse darum, dass er gespielt hat. Und er hat ja auch gute Leistung gezeigt.
Das ist korrekt, richtig. Wobei, also natürlich weiß ich nicht, wie zu Beginn der Saison die Leistung von Erik war, ganz ehrlich.
Nee, das aber, wissen wir beide nicht.
Ja, wissen wir beide nicht. Aber wenn ich jetzt die Leistung halt ansehe, seitdem er halt zwanghaft im Tor stehen muss, in Anführungsstrichen.
Der arbeiten muss jetzt,
der alte Mann. Aber tun muss. Muss ich schon sagen, dass mich die Entscheidung verwundert. Sie sind leistungsgleich fast. Wobei ich Erik so ein Stück weiter vorne sehen würde im Augenblick. Aber das, wie gesagt, das ist natürlich auch Momentaufnahme und nicht das, was am Anfang der Saison war. Moin.
Im Augenblick würde ich Erik sogar ganz weit vorne sehen, weil er ja beide zwei gesunde Beine hat.
Das qualifiziert ihn natürlich auch.
Dass Plugmann am Anfang der Saison gespielt hat, da bin ich Frings nicht böse, weil er hat einfach Top-Leistung gebracht.
Ja.
Quasi als einziger über lange Zeit.
Ich habe hier den Spielplan extra auch nochmal aufgerufen.
Wenn man sich die Spiele und Gegentore anguckt, dann muss man sagen, ja, Erik besser. Aber gut, das hat vielleicht auch andere Gründe. Gut, Konstantin Frommann.
Mit Erik im Tor haben wir auch wesentlich mehr Punkte geholt. Aber das ist auch nur so nebenbei gesagt.
Ja, gut. Plugmann ist an allem schuld, höre ich daraus. Dann ist das alles schon richtig so. Konstantin Frommann wurde auch noch verpflichtet, ehemals SC Freiburg.
Ja, was zuletzt ja
Sonnenhof Groß-Asbach, genau, weil man sich da.
Ja, Luca Plugmann auch noch verletzt.
Luca Plugmann hat sich ein bisschen verletzt, genau. Ja. So sechs Monate fällt er jetzt aus. Und dann musste man reagieren, weil man nicht nur mit einem quasi nominellen Profi. Torwart in die Saison gehen will, was ich auch logisch finde.
Die Last des SVs kann nicht alleine auf Eriks Schultern gelastet werden.
Nee, das stimmt. Ja, Haßmann, der ja jetzt an einer anderen Verletzung laboriert.
Das ist eine andere jetzt, ne?
Ja. Ist halt, auch gut, raus. Das ist echt ärgerlich für ihn gerade auch.
Das hat in seinem Alter so lange dauert, ne?
Ja. Ist auch so wie mit Gies, also ärgerlich in so einer Zeit dann auszufallen.
Mhm. Ja, es ist dann halt in dem Sinn auch doppelt ärgerlich, dass Gies dann halt irgendwo anders jetzt auf der Bank sitzt, wobei er bei uns vielleicht sogar hätte ins Tor stürmen können. Nee? Also da hätten wir keinen weiteren Ersatz gebraucht. Aber gut, das ist halt alles spekulativ, aber dafür sind wir auch hier.
Ja, das kann nicht sein, aber ja, ist wie es ist. Genau, Thorsten Frings und Björn Müller kamen dann noch dazu, haben das Trainerteam verstärkt. Björn Müller hieß es am Anfang. Das
Trainerteam verstärkt. Wir haben wieder ein Trainerteam aufgebaut, sagen wir mal so.
Ist doch eine Verstärkung.
Vorher war es ein Co-Trainer. Punkt.
Ja, aber das ist ja auch, wir haben ja noch mehrere Trainer, Athletiktrainer, okay, Torwarttrainer, alles.
Schöne Grüße an deine Ferien.
Ja.
Und dann Torwarttrainer.
André Pockenberg. Pockenberg. André P. Punkt.
André P. Punkt.
Ja, genau. Thorsten Frings, mit viel Gegenwind musste er leben am Anfang.
Nach dem ersten Spiel.
Vor dem ersten Spiel auch schon, glaube ich.
Vor dem ersten Spiel, ja, okay, aus dem Fanlager tatsächlich.
Ja.
Ja, weil man ja halt seine Karriere verfolgt hat. Ich meine, auch dazu gibt es einen wundervollen Podcast, den wir aufgenommen haben zum Thema Thorsten Frings. Ich glaube, er heißt Chuba Chups. Nein, wie heißt er? Der heißt Thorsten Frings. Der ist einfach Thorsten Frings. Sehr gut. Da könnt ihr euch auf jeden Fall.
Crazy Name.
Ja. Da haben wir das auch genau alles auseinanderdezidiert, welche Ängste wir haben, welche Hoffnungen wir hatten und.
Welche Ängste vielleicht etwas aufgebauscht wurden. Aber ja, jetzt kann man auch auf die Hinrunde zurückblicken und man kann sagen, ja, es gibt Spiele, da ist diese Angst begründet.
Ich wollte gerade sagen, die Angst war nicht ganz unbegründet, aber offensichtlich ist Thorsten Frings auch fähig, daraus deutlich zu lernen. Das kann man auch, glaube ich,
sagen. Kann man auch sagen. Also man hat ein System gespielt, was nicht funktioniert hat, das relativ lange.
Ja.
Muss man natürlich auch negativ ihm ankreiden quasi. Also ihm, dem Team, also dem Trainerteam und der Mannschaft, muss man allen ankreiden. Dann hat man ein neues System gefunden, zwanghaft auch.
Aufgrund Corona-Pause.
Wahrscheinlich, das würde ich mal so sagen. Das funktioniert und nicht funktioniert, kann man fast sagen.
Nicht funktioniert in dem Augenblick, wo andere Mannschaften genauso spielen wollen wie wir.
Genau. Und wo man selber vielleicht mal reagieren muss. Und das ist nicht so ganz unser Ding. Weiß ich nicht, ob wir darauf noch genauer eingehen. Gefühlt sind wir da ja in jedem Spiel drauf eingegangen. Aber ja, ich bin aber trotzdem überrascht und erfreut quasi, dass ja, wir jetzt auf Platz 13 stehen am Ende des Jahres 2020 und vor dem ersten Spiel 2021. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin eher positiv bestimmt als negativ.
Definitiv. Ich meine, gerade alleine die Zeit nach der Corona-Pause lässt da in mir auch aufhorchen. Auch wenn das letzte Spiel des vergangenen Jahres, auch das könnt ihr euch übrigens noch anhören, auch die Folge ist online.
Alle.
Gegen Türkgücü München, aber war die letzte Spieltagfolge. Auch wenn das nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben, sondern eher ziemlich grottig war. Was halt natürlich so ein bisschen richtig, was einem so ein bisschen Sorge macht, nicht, dass man da so ein alte Muster verfällt, wie es halt zu Beginn der Saison war, bin ich auch sehr positiv gestimmt, muss ich ehrlich sagen. Und denke, wir werden halt, natürlich, jetzt mache ich schon eine Prognose, wir werden halt doch, glaube ich, relativ solide im mittleren Mittelfeld abschließen irgendwo.
Würde ich nehmen. Oder ich alles, was über
alles,
Platz, was der erste Abschließplatz 17, ne? Alles, was über Platz 8, Platz 16 ist, nehme ich einfach.
Oder wie böse Zungen sagen würden, alles, was mindestens ein vier Plätze über Türkgücü München ist am Ende der Saison.
Ja, auch ein Thema, über das wir gesprochen haben, Türkgücü und Investoren quasi. Jo, wie gesagt, ich hatte Kategorien für die Spiele gemacht. Ich möchte mit dem negativen Auswärtsspiel der Saison anfangen, weil ich mit einem positiven Spiel enden möchte. Und zwar das negative Auswärtsspiel der Saison war, also schwierig. Ich hatte zwei, die auf einer Stufe ungefähr waren. Dann habe ich mich gegen die 3-0-Niederlage gegen Dynamo Dresden also ich habe mich dagegen entschieden, weil Dynamo Dresden kein Abstiegskandidat mit uns ist.
Nee.
Und zu dem Zeitpunkt war es halt der Hallische FC noch.
Der Hallische FC,
okay. Und das 1-4 oder das 4-1 für den Hallischen FC gegen uns.
Oder wie wir auch sagen würden, die Demontage.
Das Grottenspiel dieser Saison wahrscheinlich, hoffentlich. Also ich hoffe nicht, dass es noch was gibt, was schlimmer wird als dieses Spiel.
Ja, übrigens, so 4-1 ist das Ergebnis, was immer sehr grottig ist.
Kann man sich mal so abschießen lassen, ne? Also vor allen Dingen, wenn der Hallische FC zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch unter uns stand. Oder zumindest sehr nah in unserem Bereich.
Ja.
Im Moment haben sie sich so ein bisschen abgesetzt von den Abstiegsplätzen. Aber zu dem Zeitpunkt waren die halt noch quasi bei uns. Ja, ich glaube, die noch ein bisschen weiter. Wir sind 3 Punkte vor, das ist gut, auf jeden Fall.
Ja.
Und so sollte es beibehalten werden. Aber ja, das war dann halt ein Spiel, das ja, ich sag mal, auf einem niedrigen Niveau beider Seiten angefing und wo sich eine Mannschaft gesteigert hat und einen noch weiter, wie nennt man das, Gegenteil von steigern?
erniedrigt.
Wo wir uns selbst erniedrigt haben oder vom Gegner erniedrigt wurden. Wo wir immer schwächer wurden einfach halt. Also das 0-1, da hat man noch ein 1-1 geschenkt bekommen vom Hallischen FC. Also das war auch nicht selber herausgespielt, das war Glück und guter Abschluss von Luka Tankulic. Und dann ging es halt steil bergab. Also da hat man einfach gedacht, Alter, was ist das? Das ist kein Kampf, das ist kein Spiel, das ist traurig.
Der reinste Trümmer.
Ja, und da habe ich gedacht, so spielt ein Absteiger. So ja. spielt der erste Absteiger diese Saison.
Das, was wir auch ganz klar thematisiert haben in dem Podcast, genauso wie die Frage um die Person Thorsten Frings dann natürlich auch. Ne?
Ja, klar, das war...
ich meine, im Vorfeld lief es halt auch schon absolut nicht rund. Der Hallische FC, das Spiel war jetzt am 21.10. Das heißt, das war auch schon ein paar Spieltage, waren da schon hinter uns, die alle nicht so sonderlich gut gelaufen waren, muss man ja jetzt auch ehrlich sagen, mit Ausnahme des Spiels in Uerdingen.
Ja, das war stimmt. Das war auch so zu der Zeit, wo wir die Niederlagenserie, wo sie ihren Höhepunkt gefeiert hat mit diesem Spiel.
Und da sitzt du natürlich da und denkst, okay, er hält an alten Zöpfen fest, wie wir schon vorhin gesagt haben, dass er hat noch kein neues System durchblitzen lassen und macht einfach so weiter, zieht uns gefühlt ins Verderben. Und natürlich sind die Rufe dann gegen ihn sehr laut geworden wieder. Denn letzten Endes hat er mit der Leistung oder mit so einer Trainerleistung in Anführungsstrichen halt Darmstadt auch in die zweite Liga geführt. Ja, ich meine, das hat die Mannschaft natürlich selber mitzuverantworten, ist ja auch klar. Aber
ja, also ihn jetzt so als der Teufel, der uns in die Hölle zieht,
klagert
so ein bisschen so. Das ist natürlich immer noch die Mannschaft, die es macht. Aber ja, das
ganz klar,
aber das Team war halt immer noch darauf ausgelegt, auch von der Mannschaft halt, dass wir so spielen, wie wir mit einem Dennis Undaff gespielt haben. Und wenn man einen Dennis Undaff nicht hat, ist so ein System halt relativ schwierig, wenn man keinen adäquaten Ersatz
hat. Die Hoffnung, dass er in Belgien nicht ankommt, hat auch nicht funktioniert. Nee. Der macht auch im Augenblick ein Tor nach dem anderen.
Ist das so? Ich glaube, ist okay, aber auch nicht so der Riesen.
Ich glaube schon, also dafür, dass er da, also ich glaube schon ganz gut.
Okay. Oh. Die sind auf jeden Fall Erster.
Die wären über seine Tore, wenn er so viele hier gemacht hätte, sehr froh.
Und das ist vollkommen richtig. Die sind, glaube ich, gerade Erster in der belgischen Liga. Ja. Also läuft bei denen. Ja. Aber das war also das negative Spiel, weil das war unsere, ja, wie gesagt, gegen Dresden war es auch sehr schwach. Dresden haben wir halt lange Zeit noch gut gegengehalten und Dresden ist halt auch ein Aufstiegskandidat. Da nehme ich ein 0-3 einfach mal so hin. Kann ich sagen, jo, das passiert, aber gegen den Hallischen FC darf sowas einfach nicht passieren.
Nee, nicht gegen deinen direkten Abstiegskonkurrenten.
Ja. Haken wir dieses negative Erlebnis ab und kommen wir zum Positiven? Oder hast du noch ein anderes Spiel,
über das du sprechen musst? Nein. Also ich glaube, schlimmer als gegen Halle ist es nicht gewesen.
Ja, ich hatte Haching zum Beispiel auch noch so ein bisschen im Kopf, weil wir da eine Führung quasi aus der Hand gegeben haben als Auswärtsspiel. Das war nicht so der Hit.
Ja, aber da hast du immerhin noch ein gutes Spiel gezeigt.
Ja.
Da warst du, also im Vergleich zu dem, was wir in Halle gezeigt haben,
standst
du
besser auf dem Platz. Im Vergleich zu dem, was wir gegen Halle gezeigt haben, ist jedes Spiel ein Höhepunkt. Ja,
okay.
Aber ich habe es jetzt nicht mehr 100% im Kopf, weil es nur noch, dass wir gut gestartet haben und auch stark nachgelassen haben. Das ist halt so ein Ding. Nur da war es halt das Negative, dass selbst eine Führung uns nicht hilft, sicher das Spiel zu kriegen, zu dem Zeitpunkt. Halt. Das ist jetzt deutlich besser geworden, also von daher alles gut. Mhm. Also alles nicht, aber besser. Mhm. So, aber lassen wir das mal außen vor und kommen wir zum Positiven. Außer das Spiel der Saison. Was hast du denn da auf deiner Liste? Oder hast du da nichts auf der Liste?
Das positive Auswärtsspiel wäre für mich natürlich das Spiel gegen Uerdingen gewesen. Mhm. Weil nach dem ersten brachialen Einbruch gegen 1860 ich schon wenig Hoffnung hatte und dann halt wieder sehr bekräftigt wurde, dass es doch funktionieren kann. Es sah halt auch relativ sauber aus, sage ich mal, wie wir in Uerdingen aufgetreten sind. Dass das halt nur eine Eintagsfliege sein würde, konnte zu dem Zeitpunkt keiner rechnen. Ich habe gedacht, alles klar, es geht halt normal weiter in der Saison und wir werden halt irgendwie keinen Stress bekommen und sowas alles. Da war halt noch sehr viel Hoffnung und sehr viel Mut mit dabei. Das haben wir halt ja dann im Laufe der Hinrunde ein bisschen abgelegt bis zur Corona-Pause.
Das erste Spiel gegen 1860 war ja so ein Spiel, wo man dachte, ja, 3-1 Niederlage, doof zu Hause, aber das erste Spiel verlieren ist halt Meppner Tradition. Oder das erste Heimspiel der Saison nicht gewinnen, ist Meppner Tradition. Ist
ja richtig, genau, deswegen auch noch positiv für das Uerdingen-Spiel, was ja das zweite Spiel der Saison war, zu erwähnen ist.
Dass so früh haben wir noch nie gewonnen.
Das zweite Spiel war, ganz genau. Normalerweise hat es aber bis zum vierten Spiel gedauert, richtig. Bis wir den Sieg hatten. In dem Fall war es das zweite.
Mensch, okay, Aufstieg ist noch locker drin.
Ganz genau.
Kriegt von mir übrigens nicht das positive Auswärtsspiel der Saison, aber ist auch eine besondere Erwähnung wert auf jeden Fall. Das habe ich beim Heimspiel auch gemacht.
Selbstverständlich
natürlich, weil das ist wahrscheinlich das einzige Auswärtsspiel, was ich diese Saison besuchen konnte.
Ja.
Aufgrund...
Obwohl es schon nicht mehr möglich war.
Ich war als neutraler Fußballfan da. Ich wohne ja auch, wie man weiß, in Uerdingen, also in Krefeld in Düsseldorf. Ja. Deswegen dachte ich, gucke ich mir dieses Spiel gegen den SV Meppen, ist ja auch ein traditionsreicher Club.
Ja,
habe ich jetzt keine große Verbindung zu, aber gucke ich mir einfach mal an. Ich hatte da zwei sehr gute Freunde, die mich da eingeschleust, klingt vielleicht falsch, aber...
Zwei Funkhäuser.
Genau, die dafür, die mir eine Karte besorgt haben. Ja. Ich möchte den Namen jetzt nicht aus rechtlichen Gründen nicht nennen, auch aus polizeirechtlichen Gründen. Das ist richtig. Schönen Gruß an euch beide, das hat sehr viel Spaß gemacht.
An der Stelle wollte ich nochmal fragen, gibt es eigentlich für Uerdingen auch sowas wie einen Podcast? Also gibt es da so einen Podcast?
Ja, schön, dass du fragst. In der letzten Folge haben wir da eine Folge verlinkt, da habt ihr bestimmt alle reingehört und das wisst ihr natürlich alle schon. Und wenn ihr es nicht wisst, dann sagen wir es jetzt nochmal. Funkhaus 05, der KFC Uerdingen Podcast, schöner Podcast. Ja, guck.
Hast du die zufällig gesehen, als du da im Stadion warst?
Vielleicht flüchtig.
Man hört ja immer die Stimmen, man kennt die Gesichter ja nicht.
Ja, aber das war sozusagen mein Auswärtsspiel und das sei hier so erwähnt, das hat Spaß gemacht, auch wenn ich mich Anstand natürlich immer zurückgehalten habe bei einem Meppner Tor. Wenn ich gewusst hätte, dass das auf lange Zeit sozusagen das einzige Erfolgserlebnis ist.
Hättest du es mal abgefeiert.
Ja, nee, aber das war ein schönes Spiel, da bin ich gerne hingefahren. Das würde ich jetzt sagen, die Einladung ist jetzt auch zurück, aber jetzt sind gar keine Fans mehr im Stadion, wenn wir gegen Uerdingen spielen. Ende Januar, da ist es schwierig.
Aber die nächste Saison wird kommen und dann ist wieder alles möglich.
Jo.
Hashtag genau. Lasst euch impfen. Oh, jetzt werden wir wieder
politisch. Ja, das ist okay.
Hashtag lasst euch impfen, damit wir ins Stadion können. Das ist politisch wieder anerkannt.
In der Schweiz ist es, glaube ich, so, dass Stadiongänger geimpft sein müssen.
Ja.
Also, dass das im Raum steht.
Ehrlich gesagt, habe ich die Befürchtung auch noch für Deutschland gehabt, aber ich glaube, das trauen sie sich dann doch nicht.
Ja, Friedel Merz hat ja auch gesagt, wahrscheinlich gibt es, oder hat das so durchklingen lassen, dass es bestimmte Freiheitsrechte nur für Geimpfte gibt.
Ja, das ist ja nun komplett ausgeschlossen worden von der Bundesregierung, also da mache ich mir jetzt noch nicht so viel Gedanken.
Ja, weil
bis zum Ende des Jahres ist diese Bundesregierung noch im Amt, von daher glaube ich, dass da was passiert.
Ja, ich hoffe einfach, dass dieser Mensch niemals ein politisches, wichtiges Amt in einer Regierung haben möchte.
Und jetzt werden wir sehr politisch, weil ich wünsche mir, dass er Kanzlerkandidat wird, dann können andere Parteien besser ihr Profil schärfen.
Das reicht jetzt auch, ehrlich gesagt, für die Politik. Und wir kommen zu meinem positiven Auswärtsspiel, sondern das ist das 0-2, also wenn wir gewinnen, dann ist es ja immer ein 2-0 Erfolg. Und das ist das 0-2 gegen den VfB Lübeck.
Oh, das ist noch gar nicht so lange her.
Ist nämlich ein Spiel, was wir fast über 90 Minuten, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber was wir über lange Zeit dominiert haben.
Wo man auch mal sehen kann.
Gegen einen direkten Konkurrenten.
Ja, was übrigens nicht nach der anderen Taktik gelaufen ist, sondern da mussten wir das Heft ein bisschen in die Hand nehmen.
Ja, das hat ein bisschen funktioniert. Ja. Es hat bis zum 1-0 witzigerweise
auch 8-0 ausgegangen.
Genau, also das 1-0 ist ein bisschen durch Glück entstanden und dann haben wir uns das Spiel immer und mehr erarbeitet. Man hat Lübeck zwar ein bisschen kommen lassen in der ersten Halbzeit, als wir 1-0 geführt haben, was aber auch okay ist. Jo. Wenn man erstmal den Laden dicht macht und die Leute sich ein bisschen kaputt laufen lässt, dann...
Zumal das ja zu einem Zeitpunkt war, wo wir wirklich eine sehr, sehr, sehr stabile Defense hatten.
Richtig.
Ja? Da kannst du auch dann wirklich mal die anderen auflaufen lassen.
Richtig, genau. Also wie gegen die Mauer, wenn die Welle gegen die Mauer prallt, die nicht standhaft ist, dann kann man danach auch surfen gehen oder so. Das ist eine komische Metapher, die mir jetzt gerade so eingefallen ist, die auch wahrscheinlich nicht passt, aber ist auch wurscht. Ja, aber das Spiel wurde gerade in der zweiten Halbzeit halt richtig gut von uns bestimmt und nach dem 2-0 war das Spiel halt gelaufen. Ich weiß gerade nicht, wann das Tor gefallen ist, aber danach hatte ich mir einfach keine Sorgen mehr gemacht.
Auch nochmal frech hier die Eigenwerbung. Die Folge ist auch noch nicht so alt. Das scrollt nur 2-3 weiter nach unten, dann könnt ihr es auch anhören.
Ich glaube, die genau Leute, die das hier hören, die haben die anderen auch gehört.
Ja, vielleicht gibt es aber auch einen, der sich mit dem Rückblick jetzt hier in ein neues Leben startet.
Ja, das kann natürlich alles sein. Ja. Deswegen habe ich das auf meine Liste gepackt, weil nach dem Spiel sah es wirklich auch sehr gut aus in der Tabelle und für uns alle, wo man dachte, Alter, wir starten noch vor ein paar Wochen auf dem 20. mit 17 Spielen Rückstand quasi und jetzt stehen wir wieder so gut da. Wie ist das denn passiert? Das ist doch alles geil. War ein bisschen Frohwetter.
Das ist richtig. Kommen wir jetzt zum schlechtesten Heimspiel?
Können wir gerne machen.
Okay, dann sage ich nämlich sofort
mal. Türkgücü München.
Türkgücü München.
Ja, ich wusste. Ich habe ein anderes Spoiler.
Aber du hast es halt so schön aufgebaut, wo du gesagt hast, nämlich, also der ganze Mut und all die Hoffnung und alles war wieder da und dann.
Als hätten wir es abgesprochen.
Dann sieht es aus, als wäre das Spiel von Halle wiederholt worden, ehrlich gesagt. Also es war wirklich. Also so ganz schlimm war es nicht, aber es war auch
immer noch
keiner Faser des Körpers
gut. Nee, ich bin auch ein bisschen hin und her gerissen bei dem Spiel. Also 4-1 klingt natürlich wie ein ordentlicher Tritt in den Sack.
Ja, das ist kann es man, auch. Kann es, man ist nicht nur, es klingt nicht nur so, es ist auch ein ordentlicher Tritt in den Sack.
Ja,
4-1 ist ein ordentlicher Tritt in den Sack.
Das ist eigentlich ein Spiel, was du so in dieser Form nicht verlieren darfst, was aber trotzdem irgendwie verdient war, muss man sagen. Also 4-1 ist deutlich zu hoch, ein 1-2, alles zwischen einem 1-0 für uns und einem 1-2 ist vertretbar. Alles darüber ist halt nicht vertretbar in meinen Augen, weil so krasse gute Chancen hatte Tügücü halt nicht. Hatten auch ein bisschen Glück, aber ja, wir haben es halt verkackt. Das ist halt so ein bisschen, wie man auch die unsere Siege beschreiben könnte aus Gegnersicht. Ja. Also ist auch wieder so ein typisches Ding. Die haben ja spielerisch wohl ein bisschen was auf Kassen, die Münchner. Der Rasen war ja schwierig, spielbar, aber
ja, also da
keine Ausrede, da wächst, weil die haben ja auch drauf gespielt.
Kartoffeln.
Da wachsen jetzt Kartoffeln. Bestimmt gegen Saarbrücken jetzt am Wochenende wird ein besserer Rasen. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass der eigentlich nicht so schlecht war, wenn da halt nicht 1000 Liter Wasser drin stecken.
Nee, jetzt liegt ja Schnee drauf. Warte mal ab.
Okay. Schnee im Norden, das gibt's doch gar nicht.
Ich warte mal ab. Wir sprechen uns morgen nochmal.
Na gut. Ja, aber ja, man hat immer zu ungünstigen Zeitpunkt Gegentore gekriegt, hat es dann nicht so richtig geschafft, sich irgendwie da rauszuarbeiten. So richtig krasse Torchancen gab es halt gerade in der ersten Halbzeit nicht.
Wir müssen immer noch dieses Phrasenschwein einschaffen, weil natürlich, also zu einem ungünstigen Zeitpunkt Gegentore, logischerweise sind Gegentore immer zu ungünstigen Zeitpunkten.
Ja. Ja. Kann man so sagen.
Ja. Ganz besonders bitter war ja das
zweite. Außer man führt 5-0 und kriegt dann 19 Minuten das Gegentreffer.
Dann ist es nicht so schlimm. Okay, das ist richtig. Aber besonders bitter war natürlich an der Stelle das 2-1, denn man hatte gerade in der 42. Minute war es, glaube ich. Ja, das 42 oder 43. Minute war es, das 1-1 geschossen, den Ausgleich. Und man saß halt da und dachte, geil, hier geht doch noch was. Vielleicht können wir das erste Mal das Spiel umbiegen, nachdem wir hinten gesessen haben und dann kriegst du in der 44. Das 2-1 präsentiert und gehst halt dann doch wieder psychologisch nicht so wertvoll in die Kabine.
Nee, erstaunliche Konzentrationsfehler in der Abwehr, das kannte man diese Saison eigentlich noch nicht so. Also nach Corona kannte man das noch nicht so. Am Anfang der Saison hatte man sowas auch öfter mal, aber irgendwie war das dann doch, das sind doch alles Fehler, die haben wir doch schon ausgemerzt. Aber nein, haben wir nicht. Also alle Gegentore sind quasi durch ja, gut, das 3-1, ich wollte gerade sagen, alle sind durch individuelle Fehler so entstanden. Aber nein, das 3-2-1, das war auch noch, dann kam auch noch, wenn du kein Glück hast, kommt auch noch Pech dazu, wie man so schön sagt, ne, das kam dann dazu, war alles bitter. Kann ich nachvollziehen, dieses 1-2. Ich habe jetzt aber ein anderes negatives Heimspiel. Das ist ein Spiel, was eigentlich quasi genauso gelaufen ist, nur dass es halt 1-2 gegangen ist und das ist gegen den FSV Zwickau.
Oh, gegen Zwickau, ja.
Okay. Ja, ich habe das Zwickau-Spiel noch negativer in Erinnerung, weil da war nix. Also da haben wir auch relativ früh, glaube ich, 1-0 zurückgelegen. Ich weiß gerade gar nicht, wie das da mit, wie das 1-0 jetzt gerade zustande gekommen ist. Ach, das war ja in der zweiten Halbzeit, ist die Dämme zusammengebrochen. Die erste Halbzeit, also die haben quasi so gespielt, wie wir gegen alle anderen davor gespielt haben und es hat einfach gegen uns funktioniert, weil wir halt keine spielerischen Mittel gefunden haben und das tat halt ordentlich weh. Ja, das 1-0 fiel auch, ja, stimmt, das war diese Geschichte, wo dann auf Stürmerfoul gehofft wurde, aber wurde es nicht und so und ja. Das habe ich noch so als negatives Spiel in Erinnerung.
Ja, kann man auch sehr gut haben, selbstverständlich, weil Zwickau halt auch so ein absoluter direkter Konkurrent für den Abstieg ist.
Ja, die kamen, hatten die gleiche Situation wie wir und haben das ein bisschen besser gelöst. Ja, unser erstes Spiel nach Corona war eine Niederlage.
Genau. Die kamen dann zu uns und haben gesagt, mal gucken, wie die es machen. Und die machen es halt wie Meppen. Und das hat Meppen nicht gepasst.
Meppen hat es nicht gepasst. Das war echt bitter. Weil wir kamen gerade aus zwei Siegen dann zurück quasi und dann gab es diese Niederlage, wo man eigentlich dachte, ah, dieses Spiel darfst du eigentlich nicht verlieren, weißt du, noch ein 0-0, so ein 1-1 oder sowas, gegen den Letzten eigentlich auch schon zu wenig, aber wäre halt gut gewesen, weil dann holt der keine Punkte auf, der Letzter ist. Aber, richtig. Ja, war halt bitter. Aber das ist so mein negatives Heimspiel. Ja, kommen wir dann noch zu der besonderen Erwähnung, bevor wir zum positiven Heimspiel kommen, wir wollen ja immer noch eine ganz positive Note enden, weil die besondere Erwähnung ist nicht unbedingt vom Ergebnis her positiv, ist aber positiv, weil das einzige Spiel war, was vor etwas mehr Zuschauern waren. Also 500 gab es ja, war zweimal drin. Dreimal, glaube ich. Nee, dreimal, ne?
Dreimal. Ich weiß, einmal waren wir nicht drin.
Nee, zweimal nicht drin. Also gegen 1860.
Dann gab es vier Spiele mit Zuschauern dieses Jahr.
Genau, vier Spiele mit Zuschauern. Ja. Gegen 1860 500. Dann gab es gegen den SC Verl, das Spiel, was die besondere Wendung erfährt, mit vor 2300 Zuschauern. Das hat ja schon fast Regionalliga-Niveau. Das ist ungefähr der Zuschauerschnitt in unserer Aufstiegssaison, würde ich fast sagen.
Ja.
Ja, das war, habe ich auch noch positive Erinnerungen, weil auch die Ultras dabei waren, haben sich zwar setzen müssen, weil keine Stehplätze erlaubt waren, aber sie haben sie cool gemacht, haben sich einen Bereich gefunden, das haben sogar auch Stimmung gemacht. Das fand ich super, das ganz großer Dank von mir, dass da viele Ultras verzichten ja dann auf Boykott, aber gerade in so einer Situation ist es eigentlich immer wichtig, dass der SV Meppen unterstützt wird. Das sieht man ja auch gerade. Wir hatten immer eine sehr gute Auswärtsbilanz, das haben wir ja diese Saison nicht mehr so. Und das zeigt einfach, dass der SV Meppen seine Fans braucht. Und das ist, ja, wird immer in dieser Zeit.
Das Spiel hat auch gezeigt, also Meppen mit Fußball, das macht, glaube ich, wohl Spaß. Vielleicht ist das ja auch so ein Konzept, dass man 2021 mal ein bisschen mehr verfolgen kann wieder.
Mappen mit Fußball?
Ja, also mit Fans,
Entschuldigung. Fans.
Fußball
mit Fans. Fußball mit Fans, ja, okay. Bin ich auch für. Finde ich auch. Ja. Ja, aber wir haben 1-2 verloren, auch eine sehr bittere Niederlage, wo man sich zwei Tore selber reingeschossen hat.
Ja, ja, wobei also das Spiel selber sah ja erst noch sehr kämpferisch aus und ganz gut aus, fand ich. Aber wie du schon gesagt hast, waren dann halt zwei bittere Tore, die man
da hat. Ja, relativ früh sogar, dann ist man einem relativ schnell sogar einen 0-2 Rückgang zurück hinterher gelaufen. Und,
aber aufgegeben haben sie auch nicht.
Aufgegeben haben sie auch nicht, muss man definitiv sagen. Auch gepusht von den Fans und so weiter. Und deswegen hat das eine besondere Erwähnung auf jeden Fall verdient. Genau, 1860 waren 500 Fans, Kaiserslautern waren 500 Fans und Viktoria Köln waren 500 Fans. Ja. Jo. Und kommen wir aber zum positiven Spiel. Ach, das ist natürlich Geisterkulisse, das ist natürlich nicht positiv, das sei immer noch dazu erwähnt. Allerdings ist es so das Spiel, was so richtig Hoffnung gegeben hat. Und das war das 2-0 gegen den FC Ingolstadt.
Okay.
Hast du nicht?
Nein.
Oh, da bin ich ja mal gespannt. Weil dieses Spiel hat einfach gezeigt, gerade Ingolstadt, es hieß dann auch so, da war ja, glaube ich, ein Nachholspiel. Nee, Quatsch, war kein Nachholspiel. Das Spiel davor war ein Nachholspiel. Oder war das englische Woche? Ist auch wurscht. Oder war es Montagsspiel? Das war das. Montagsspiele können wir relativ gut. Das hat man gegen Uerdingen auch gesehen.
Ja.
Und ja, da hat man einfach gezeigt, da hieß es einfach immer nur, ja, oh, Ingolstadt springt mit einem Sieg auf Platz 1. Wir hatten davor das Spiel gegen Wiesbaden verloren, trotz guter Leistung, wofür du dir hinterher natürlich nichts kaufen kannst, wenn du dann immer noch auf dem letzten Platz bist.
Ja.
Aber dann hieß es, oder dann kam Ingolstadt.
Den Satz bist du als Meppner auch schon seit Jahren gewohnt.
Ja.
Verloren, trotz guter Leistung.
Ja, das ist auch schon die gewonnene Tradition, also vom Recht. Ja, aber dann hieß es eigentlich nur, Ingolstadt kann Erster werden, hier Ingolstadt, Aufstiegskandidat in die letzten Meppen, Ingolstadt, Ingolstadt, Ingolstadt. Und dann, wer hat gespielt? Der großartige SV Meppen. So, wir hatten relativ viel Glück in der vierten Minute, glaube ich, schon an 1-0 durch eine unfassbare technische Leistung von Luka Tankulic. Richtig stark. Und das 2-0 haben wir auch relativ schnell dahergeschoben. Und dann haben wir den Kasten hinten dicht gemacht und Ingolstadt ist angerannt, hatte 16 Ecken und wir haben alles rausgeköpft, rausverteidigt, was wir konnten. Und das Spiel hat mir richtig Spaß gemacht.
Ja.
Also das war so schön anzusehen. Das mag jetzt jeder anders sehen wahrscheinlich, weil ich sehe einfach eine gute Defensivleistung auch lieber als so technische Staffel, also Passstaffetten und so weiter. Von daher fand ich das super geil und das hat schon mir Spaß gemacht und das hat Hoffnung gegeben für eine positive Saison, weil da haben wir einfach verdient 2-0 gegen den dritten oder zweiten der Liga gewonnen und das war geil.
Ja.
Und deswegen habe ich das als positives
Spiel. Okay, kann ich gut nachvollziehen. Ich habe mich für ein anderes entschieden.
Also ich weiß auch schon, welches wahrscheinlich.
Ja?
Ja.
Das
Heimspiel davor?
Das Heimspiel davor? Ich weiß gar nicht. Ja, für El Clasico,
würde ich sagen.
El Clasico, quasi mit 12 Meppnern auf dem Platz.
12 Meppen?
Marius Kleinsorg war ja auch noch da.
War auch noch dabei.
Ich rede von Meppen gegen Lautern. Das war halt spielerisch nicht das schönste Werk, was wir abgegeben haben, aber es war viel von Kampf bestimmt, also viel von man hat versucht, sich gegenseitig durchzusetzen, zu pressen und das hat einfach, genau wie du gesagt hast, das hat Spaß gemacht, dazu zu gucken.
Ja,
das war
halt
ein geiles Spiel, da habe ich gerne zugeguckt, das hat mich am meisten amüsiert, am meisten gefreut diese Saison, mal abgesehen davon, als wenn ich im Stadion sitzen kann oder nicht.
Ja, das konnte man nicht, leider. Ja.
Aber das hat mir am meisten Spaß gemacht und 3-2 gegen Lautern ist halt auch ein geiler Sieg. Und den nehme ich halt auch gerne mit und der hat halt auch ein bisschen beflügelt, muss ich sagen. Also das hat halt auch einem Hoffnung gegeben, wieder in dem Augenblick, auch wenn man nicht wusste, dass es halt nicht erst so, naja.
Ja.
Auf jeden Fall war das eher so mein,
mein
positives Heimspiel der Saison. Wie gesagt, einfach aber nur wegen, weil war ein geiles Spiel.
War ein geiles richtig Spiel. Geiles Spiel. Ja, wir haben zweimal quasi, also wir haben dreimal geführt insgesamt, logischerweise, aber wir haben zweimal immer ein eine Führung hergeschenkt oder herschenken müssen, und zwar auch nach Ecken quasi, beide nach Ecken oder beide nach Standards auf jeden Fall. Und da hatte man gedacht, boah, der Standardverteidigung können wir gar nicht. Und dann ein paar Wochen später gegen Ingolstadt 16 Dinger rausgeboxt. Ja. Aber ja, das war ein Tor des Willens auch von Lukas Krüger dann am Ende. Das war richtig.
Was für ein geiles Teil auch.
Kann man machen, ja.
Kann man mal so machen.
Kann man machen, und da überzeugt man auch den Tobi ganz mit.
Ja.
Ja, aber das war auch ein Sieg des Willens, das ist eigentlich schön gesagt. Kann ich nachvollziehen. Ja. Jo, das sind so die Spiele. Ne? Kommen wir zu den Spielern.
Spielern, ja.
Dann hole ich mal meinen schlauen Zettel hier hin. Ich gehe auch wieder von schlecht nach gut, in Anführungsstrichen.
Ja.
Und zwar das Allerschlechteste, was es gibt, sind die ganzen Verletzungen, die wir hatten. Also das ist noch so das Pech, was so sich ein bisschen durch die Saison zieht, auch durch die hohe Belastung natürlich.
Ja, genau. Du hast ja halt viele englische Wochen. Also du kamst ja auch schon einer ziemlich brechenden Saison, sage ich jetzt mal. War es dann zügig wieder in der Saison, wo du auch noch das ganze Team umstrukturieren musstest.
Ja.
Und hast dann schon wieder mit der einen oder anderen englischen Woche zu kämpfen. Und jetzt gerade auch Richtung Ende das große Problem halt, dass wir nach vierwöchiger Corona-Pause natürlich auch jede Menge Nachholspiele noch reinbolzen mussten. Ne?
Ja.
Dann 6 Spiele in 3 Wochen ist halt so, dass immer noch was da.
Letzte Saison konnte man wenigstens noch 5-mal wechseln. Da haben sich ja die...
Was ja jetzt schon wieder diskutiert wird, ne? Wird
wieder diskutiert, habe ich auch gelesen. Ja. Irgendwie Rostock ist dafür, Ingolstadt sowieso, aber die haben auch Geld ohne Ende, von daher ist es ja bei denen eh wurscht. Von daher da...
Wir sind wahrscheinlich dagegen, weil wir nicht so viele Leute zum Einwechseln haben.
Nicht mehr, genau. Ja, aber ich glaube, Ronny Maul war es, der gesagt hat, ja, da gibt es natürlich wirtschaftliche Entscheidungen, die da auch berücksichtigt werden müssen. Und deswegen war der erstmal für 3 Wechsel. Man hat einfach wahrscheinlich gedacht, jo, durch eine Saison kommen wir mit 3 Wechseln. Wenn wir von Corona verschont bleiben, so ein Glücksspiel. Man hat ein bisschen verloren.
Ja, man hat ein bisschen verloren.
Also wobei,
ja, im Prinzip ja, nicht, weil du hinterher gestärkt aus der Corona-Pause kamst.
Ja, also, ich meine jetzt mit Wechseln.
So blöd das klingt, in dem Augenblick war Corona ein kleiner Sieg.
Das hört man auch nicht oft.
Nee, das ist nicht.
Ja, aber genau, viele Verletzungen dann halt auch in der Vorbereitung, hatten wir vorhin schon gesagt, Mathis Haasmann, Luca Plogmann dann auch mit einer schweren Verletzung, Steffen Puttkammer.
Boah, der bei dem es ja Gott sei Dank eine mittelschwere Verletzung wurde.
Thilo Leugers, das sind alle so Sachen, also gerade bei Thilo auch, Karriere bedroht.
Ja, mittlerweile auch Namen, die du aufzählst, wo man gar nicht mehr weiß, dass sie überhaupt in dieser Saison bei uns gespielt haben, fast.
Ja, stimmt, vor allem Thilo, ne? Der hat dann 2-3 Spiele gemacht, war auch wichtig wohl, aber dann war es für ihn zu früh, leider. Anscheinend haben wir Thorsten Frings daraus auch gelernt haben, weil jetzt sagt er ja auch, ja, 100%, dann sonst spielt er nicht. Das hat man ja bei Walter Drama jetzt gehört, oder ich glaube davor war auch noch irgendjemand, der dann verletzt war und dann nur gespielt hat, obwohl er, also dann, auch wenn er 100%ig fit war, vielleicht war es Andermatt, war der nicht auch noch irgendwie verletzt? Ich weiß gar nicht. Aber zum Beispiel Jürgen Düker, Labuch oder WDF Seev, 2 Namen, die auch so ein etwas länger mit kleineren Verletzungen in Anführungsstrichen dann sich rumplagen, die dann aber nicht aufgestellt werden. Mhm. Was gut ist, so muss es einfach sein. Darf man nicht das Risiko eingehen. Gerade bei Thilo sieht man, wenn es zu früh ist, dann kann das auch schlimmer werden.
Schlimmere Folgen.
Das ist das Problem.
Ja. Gute Besserung auf jeden Fall nochmal und
an
alle und kommt flott wieder.
Ich habe übrigens die Kategorie negative Ernüchterung genannt. Das waren jetzt die Verletzungen. Und jetzt kommen wir zu den Spielern. Ich habe das auch versucht. Die
negative Ernüchterung der Spieler, ja.
Ja.
Okay, also da habe ich auf jeden Fall
auch Spielermaterial.
Ein, zwei Namen, die ich da gerne aufzählen könnte.
Ich habe 3 Namen. Ich habe die auch versucht, so von am größten enttäuscht oder von nicht so gut bis gut sozusagen zu strukturieren.
Also in der schlechten Kategorie auch noch.
In der schlechten und auch in den guten Kategorien. Ja. Und der Nummer 1 Name, der mich enttäuscht hat, ist Christoph Himmler.
Überrascht mich jetzt nicht,
dass nicht du so, das ne? Habe ich schon mal in den anderen Folgen gesagt.
Da bist du das absolute Anti-Fangirl.
Ja, aber ja, das Problem ist, wenn man auch schon hohe Erwartungen hat an diesen Namen. Ich hatte ja, das hieß ja dann auch, ehemals Kapitän beim ersten FCK, bei Alemannia, bei Arminia Bielefeld gespielt, große Karriere hinter sich. Großer Spieler, der jetzt vielleicht auch ein bisschen zu Unrecht in Ungnade gefallen ist. Bei dem alten Trainer Boris Schommach war es, glaube ich, beim FCK. Aber die Negativserie setzt sich bei uns fort.
Leider ja.
Hat ein Tor vorbereitet.
Trotz krasser Ankündigungen seiner Seite auch. Und er hat ja auch so, ich sag mal, öffentlich verlauten lassen, dass er ja nochmal richtig einen raushauen will, sage ich jetzt mal.
Ja, bin gespannt.
Vielleicht passiert das ja noch. Man weiß noch nicht wann.
Ja, genau. Ich habe da, also quasi seit dem Kaiserslautern-Spiel habe ich dann so ein bisschen immer negativere Gefühle bei ihm. Am Anfang hat er auch relativ viele Spiele gemacht, hat gegen Uerdingen auch ein Tor vorbereitet.
Ja, jetzt hätte Kano, ne?
Ärgerlich.
Also ein Wechsler.
Ja, richtig. Ärgerlich gegen Unterhaching war es, glaube ich, wo er dann eine Riesenchance nicht gemacht hat. Aber ja, jetzt, ich weiß nicht, ob er sich hängen lässt. Das will ich ihm nicht vorwerfen. Das will ich niemandem vorwerfen, dass er sich irgendwie hängen lässt, weil das kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur halt beurteilen, dass er seine gute Leistung nicht, dass er keine gute Leistung bringt. Ja. Und das Interview gegen den ersten FCK, die war halt sehr ich-bezogen und das denke ich mir so, boah, Alter, gerade beim SV Meppen ist ich-Bezogenheit nicht gut. Nee, ja, da ist die Mannschaft ist alles. Und ja, da habe ich, ab zu dem Zeitpunkt habe ich dann gedacht, Himmlein vielleicht nicht ganz so hoch in meiner Gunst mehr, wie er am Anfang war. Und deswegen ist er meine größte Enttäuschung quasi. Mhm. So, danach kommt Dejan Bosic bei mir.
Oh ja, denn die nächsten beiden Namen kann ich mit unterschreiben.
Ja. Ja.
Dejan Bosic ist bei mir auch, ist für mich so ein bisschen der Egomane auf dem Platz. Also er wartet halt tatsächlich drauf, so ein bisschen, dass ihm zugespielt wird. Ne? Also er möchte gern der Knipser sein, der er nicht ist.
Noch, ja, erstes ja. Spiel, gleich ein Tor gemacht, aber ja,
das ja, war's. Ja, das will ich gerade sagen. Damit kannst du die Aufzählung auch schon quasi wieder beenden. Und ansonsten wartet er darauf, dass ihm die perfekten Chancen zugespielt werden. Und arbeitet nicht so richtig für die Mannschaft, habe ich das Gefühl. Und deswegen gefällt mir der Junge auch überhaupt nicht auf dem Platz.
Hat auch die wenigsten Spiele gemacht. So
in der er ist ja eine saubere Stürmerposition, ne? Und
ich finde auch noch schwierig zu sagen, was ist er jetzt genau für ein Spieler?
Ja, ja, aber theoretisch wäre
er. Er ist ein klarer Mittelstürmer.
Genau, und dann gefällt mir auf der Position da vorne tatsächlich jemand besser, den du hoffentlich mal weiter an, aber ich muss auch eben gucken. Luka Tankulic nämlich, der gefällt mir da wesentlich besser in der Position, aber da kommen wir später dann nochmal zu, wie ich ihn sehe.
Du hast vollkommen recht, er ist nicht unter negativer Ernüchterung. Wobei ich Luka Tankulic aber nicht unbedingt auf die Stürmerposition sehe.
Nein,
aber
da spielt er,
ist aber trotzdem... Aber
da vorne in den Bereich gehört
er hin. Ja, ist auf jeden Fall offensiv, das ist richtig. Ja. Aber das ist auch schon so... Nee, einer kommt ja noch. Ich wollte gerade sagen, sprechen wir das hier ab mit der negativen, aber nein.
Ja, also ich tatsächlich, du hast einen in der Kategorie nicht drin, dann hau ich den mal eben noch
raus. Ja, hau den mal raus.
Wahrscheinlich hast du den, ich gucke mal eben schnell...
Ich kann mal die Kategorien sagen.
Ja,
Du spoilerst noch nicht, wo du ihn oder wo ihn in meiner Kategorie ist. Also ich habe von negativer Ernüchterung als negativ. Dann habe ich Durchschnitt oder stark schwankend. Stark schwankend ist da immer noch so ein interessanter Begriff, weil der das könnte ist, auch also andere. So
4-4- quasi, ja?
Wo jetzt? Bei negativer
deine Ernüchterung? Deine Kategorie, ja. Nee, dein Durchschnitt oder stark schwankend.
Ja, nee, das ist, es geht. Also, schwierig, genau. Egal, können wir darüber reden, bewerten, wenn wir darüber reden. Ja, dann habe ich Stütze des Teams, Führungsspieler. Da habe ich noch ohne Wertung, weil ein paar Spieler kann man schlecht bewerten. Und dann halt den Spieler der 2020 hinruhen.
Boah, ja, okay. Alles klar. Also der taucht auch nur hier auf?
Was?
Der taucht auch nur hier auf.
Ja,
der
kommt
nicht nochmal. Ja, alles klar. Nee, okay, dann ist das sehr streitbar. Naja, auf jeden Fall hast du Luca nicht. Lukas Krüger hast du bei Durchschnitt oder stark schwanken stehen.
Na gut, dass wir gerade gesagt haben, du sagst es nicht. Aber schön, das ist doch Spoilers.
Egal. Ja, da kommen wir ja sofort als nächstes zu, deswegen habe ich gedacht, das ist okay. Das ist für mich streitbar, theoretisch. Praktisch, also ist er für mich schon eine Enttäuschung. Auch wenn er halt dieses Bombentor gemacht hat gegen Kaiserslautern, ist das, was er danach auf den Platz gebracht hat, jetzt noch nicht so richtig geil gewesen, fand ich. Und da reiht er sich ein mit seinem Kollegen Ted Tatamusch, finde ich, die beide halt auf den Positionen, die da vorne anvertraut werden, nicht so gute Arbeit leistet, meiner Meinung nach.
Okay, also bei Lukas Krüger kann ich es ehrlich gesagt noch nicht so hundertprozentig nachvollziehen. Also Herr Tatamos ist der Nächste auf jeden Fall, dann sprechen wir erstmal über ihn. Ist quasi einer der jungen Wilden, der von dem man sich so erhofft hat, jo, der ist sozusagen das nächste Meppner-Talent, was sich durchsetzen wird.
In der zweiten Polster ja auch alles weg, was geht.
Ja, genau. Aber das ist halt Bezirksliga. Ja. Bezirksliga ist halt noch eine ganz andere Nummer als Drittliga.
Ja.
Deswegen wäre für ihn der Schritt zurück in die Regionalliga wahrscheinlich ganz gut.
Also wahrscheinlich perfekt.
Für ihn wäre es sehr gut, für den SV Meppen auch, wenn er eine Leihe in Erwägung zieht. Also bitte nicht abgeben, sondern bitte verleihen, weil der Mann ist, glaube ich, wohl ein guter. Er braucht halt nur ein bisschen.
Ja. Der muss ein bisschen auf Weide.
Genau,
muss ein bisschen Wittgen auf Weide.
Genau, so ein bisschen wie Torben Detas. Den hat man auch nach zum Lüneburger Dings gegeben, SK, glaube ich. Gut, der war halt noch ein halbes Jahr bei den zweiten von Fortuna Düsseldorf. Da hat es auch nicht hundertprozentig funktioniert. Ist natürlich jetzt auch kein... also für Ted jetzt auch nicht Freifahrtschein, wenn er jetzt in die Regionalliga geht, ist er einfach ein kompletter Spieler, der zurückkommt. Das muss natürlich auch alles passen,
klar.
Das ist immer so. Aber die Chance halt für ihn in der Regionalliga ist, glaube ich,
größer da. Als jetzt da in Haifischbecken der dritten Liga.
Ja, ich kann das ja auch verstehen, wenn dann ein Thorsten Frings nicht sagt, boah, der Tatamusch von Anfang an bringen zum Beispiel, er gibt ihm ja auch seine Zeit, der wechselt dann mal in der 60. ein, aber dann reißt er halt einfach nichts. Nee. Und dann sehe ich halt auch, boah, Er hat letzte Saison Tor gemacht gegen Groß Asbach, ein schönes Kopfballtor. Ne? Das hat Torben Detas nicht geschafft für uns in der dritten Liga, ein Tor zu machen. Ich weiß gar nicht, ob er es in der Regionalliga auch geschafft hat. Will ich jetzt nicht mich ins... weiß ich nicht. Aber Ted hat ein Tor in der dritten Liga gemacht, das ist schon gut, aber ja, das war es halt auch schon. Ja. Jetzt tut er wenig fürs Spiel, macht keine Tore. So ein bisschen auch so eine Dejan Bosic Position des klaren Stürmers. In der Bezirksliga ist es wahrscheinlich auch einfacher, dass da immer die Flanken oder die Pässe kommen. Ich weiß auch seinen Spielstil nicht, das sieht man ja alles leider nicht. Und daher ist es auch für mich eine Enttäuschung, ja. Genau. Gut, Lukas Krüger, ich habe davor noch, und das tut mir fast im Herzen weh, weil ich ja ein großer Fan bin, bei Durchschnitt oder stark schwankt, als letzter Punkt habe ich Hilal El Helwe drin. Boah.
Also als schlechtester in dieser Kategorie,
ja,
quasi.
Ja, ja. Weil, ja, stark schwankend und Durchschnitt, also er ist nicht stark schwankend nach oben, sondern fast schon eher, ja, nach unten weiß ich es auch nicht, aber er hatte ein paar gute Spiele. Wenn er spielt, dann ist er auch wohl okay, aber ja,
also den hätte ich Tore. Anderen Ende dieser Kategorie gesehen, wenn ich dann sehe, Stütze des Teams, das ist er wohl bestimmt nicht im Augenblick, aber ja. Im Augenblick ist er so ein bisschen zurückgezogen. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich hoffe, dass da auf jeden Fall noch ein bisschen was kommt von ihm.
Ja, hat zwei Tore gemacht allerdings. Das muss ihm zugute gehalten werden. Gucken wir mal, ob er eins vorbereitet hat. Nein. Zwei Tore und keine Vorlage. Nein. Zwei Scorerpunkte und zwei Tore. Ja, ist okay. Ist halt, ja, aber...
Ja, ist auf jeden Fall schon mal ein Tor mehr, als Lukas Krüger gemacht hat, der als nächstes kommt.
Das ist richtig. Aber Lukas Krüger fand ich dafür, dass er ja auch neu im Team ist, noch sehr jung ist, fügt er sich schon deutlich besser ein, als man es für einen Neuzugang so fast erwarten kann. Und deswegen, wie gesagt, gegen Lübeck hat er ein richtig starkes Spiel gemacht auf einer Position, wo er auch gut nach hinten gearbeitet hat. Kämpferisch immer gut dabei, aber halt sonst eher unsichtbar. Deswegen auch eher im negativen Bereich dieser Kategorie. Ja, genau. Also Hilal El Helwe, dann Lukas Krüger. Haben wir beide so ein bisschen abgearbeitet. Von beiden erwarte ich einfach noch mehr. Gerade Hilal El Helwe hat ja eigentlich auch gezeigt, dass er ein guter ist. Findet hat sich noch nicht. Kriegt aber auch nicht hundertprozentig Startelfminuten. Ist meistens auch immer der spielt, wenn jemand anders verletzt ist oder halt jemand, der eingewechselt wird. Gefällt mir in dem Fall dann aber besser, zum Beispiel ein Ted Tatamusch.
Okay. Ja.
Gut, dann habe ich Markus Piosek da drin. Tja, ja, vielleicht ein bisschen diskutabel.
Ja, nee, also tatsächlich, die heißt ja stark schwanken, die Kategorie. Und wenn es nicht auf Markus Piosek zutrifft, dann wüsste ich nicht auf wen. Denn er hat wirklich ein, zwei sehr, sehr gute Spiele für uns abgeliefert.
Ja.
Tatsächlich ist die Aufzählung quasi komplett mit ein, zwei. Die anderen so eher mittelmäßig bis eher ganz schwach. Und das bestürzt mich auch so ein bisschen, weil immer, wenn er gut spielt, dann denke ich immer, ja, und davon will das ich mehr sehen. Und dann bist du so ein geiler Typ und du schaffst es jetzt. Und keine Ahnung, dann das nächste Spiel ist wieder so, wo ich denke, was, der war auf dem Platz?
Ja.
Also das... Da muss noch einiges kommen auf jeden Fall. Würde ich mir auf jeden Fall auch sehr wünschen, weil wenn er einen guten Job macht, dann macht er einen richtig, richtig guten Job.
Hat zwei Tore gemacht und eine Vorlage. Das stimmt. Ich gucke mal, wie seine Einsatzminuten so waren. Das würde mich jetzt ehrlich gesagt auch wohl interessieren. Ich bin wahrscheinlich... Okay, er hat 10 Spiele gemacht. Nicht alle von Anfang an. Und das sind 808 Minuten.
Oh,
das ist schon okay, ne? Also von 10 Spielen dann im Durchschnitt über 80 Minuten quasi gemacht. Okay. Also wenn er spielt, da spielt er eigentlich auch wohl durch oder lange Zeit. Und ja, das zeigt eigentlich auch, dass er dann, das zeigt zum Beispiel von den 15 Spielen oder 16 Spielen, ich weiß gar nicht, 15 glaube ich, ne? Oder 16? 16 Spielen. Wenn man 10 macht, das ist schon gut, ist auf definitiv immer Luft nach oben.
Ja, richtig, weil es sind ja 6 Spiele, die man lieber ohne dich bestritten hat.
Ja, oder musste vielleicht auch verletzt.
Ja, der
gute Mann ist ja. Aber naja, ich wollte gerade sagen, er ist ja auch immer einer, der gut gelb kriegt, aber ich glaube, eine Sperre war noch nicht dabei. So, aber egal, dann haken wir Markus Piosek ab und kommen dann zu Hasan Armin.
Ja. Den hast du da in der Kategorie drin. Die nächste heißt Stütze des Teams, deswegen kann ich das halt verstehen. Denn zu 100% ist er noch keine Stütze, aber er ist auf einem sehr guten Weg. Auch wenn er nach dem aufsteigenden Ast auch nochmal wieder abgeknickt ist, sag ich mal. Insgesamt macht er wieder eine relativ gute Leistung jetzt Richtung Ende der
Gefühl geht es eher bergauf
als Hinrunde, genau. Deswegen also mit Potenzial sich nach oben zu entwickeln auf
jeden Fall. Deswegen steht er auch da. Der Anfang der Saison war so unfassbar grottig. Das muss man einfach da auch nochmal hinzufügen. Da machen die auch die richtig starken Leistungen, machen das
haben uns nicht so unbedingt wett. So gefreut, dass er doch noch wieder für Mepp unterschrieben hat und dann hat er so eine schlechte Leistung gebracht. Das war ja schon
Er war, glaube ich, einfach nicht in Form. Das war das Problem. Aber er fängt sich so langsam wieder. Jetzt ist er auch wieder wichtig. Er arbeitet auch etwas mehr nach hinten, nach vorne. Auch deutlich besser wieder als am Anfang der Saison. Aber nach vorne ist er eh generell stärker. Deswegen geht es jetzt. Und ja, ich gehe davon aus, dass er am Ende der Saison, wenn wir nach einem Saisonrückblick machen, kompletten, dass er dann auch wohl in einer Kategorie höher denken kann. Wahrscheinlich werde ich sie wieder anders nennen, weil ich vergessen habe, wie diese Kategorien geheißen haben jetzt.
Rahmen die den Titel ein.
Genau. So, Stütze des Teams habe ich genommen. Und da ist der erste. Jibi.
Definitiv richtig.
Definitiv richtig, weil definitiv er ist quasi richtig. Einer, der den wirfst du da rein in ein Team, was eigentlich so nicht zusammen spielt und der funktioniert.
Ja.
Ist eigentlich sozusagen immer der Erste, der rausfällt in der Defensive, in der Verteidigung, wenn alle fit sind, hat er wahrscheinlich keinen Platz. Allerdings ist er jemand, als Putti verletzt ist, hat man ihn reingebracht und der hat sich perfekt eingeführt. Dann hat er zusammen mit Ose gespielt und das hat funktioniert und man dachte einfach, oh, krass, also kein Fremdkörper, also quasi die Innenverteidigung, die sich wieder neu finden muss, findet sich direkt, ist jetzt nicht irgendwas, das, was aufeinander abgestimmt werden muss, dass dann Bewegungsabläufe nicht funktionieren oder Absprachen nicht funktionieren, nimm du ihn, ich habe ihn sicher und sowas. Nee, es hat alles sehr gut funktioniert und das ist einfach wichtig, dieser Mann. Und ich habe immer ein sehr gutes Gefühl, wenn er jetzt spielt.
Witzig übrigens, ich sehe das gerade, die Kategorie, ich könnte sie genau gespiegelt umgekehrt vorlesen. Also okay. Für mich wäre Jebi am oberen Ende dieser Kategorie.
Ja, aber du.
Und Markus Beimert, den du als zweitletztes hast, wäre für mich auch der zweite in dieser Kategorie.
Okay, ja, kann gut sein. Ich habe Markus Beimert halt da drin stehen, etwas weiter hinten, weil er auch etwas weniger gespielt hat. Ich gucke mal im Jibi, wie viele Spiele hat er gemacht? Er hat 8 Spiele gemacht und hat da mehr Minuten gemacht als Markus Pirsek in 10. Oh, das heißt, er hat fast alles durchgespielt. Außer er wurde mal eingewechselt. Ich glaube, am Anfang der Saison war es auch immer witziger, weil so, als er von Anfang an gespielt hat, da haben wir immer die Spiele gewonnen.
Ja.
Also, die beiden.
alle beide.
Am Anfang. Und ja, deswegen hat er, ist das super, dass er wichtig ist. Aber ich gucke jetzt eben Ballmann, war ich jetzt gucken. Ballmann hat 7 Spiele gemacht. Warte mal, ist das überhaupt Start? Ach nee, warte mal, 7 mal Startelf. Ich habe das gerade übrigens falsch gesehen. Ich habe gerade überlegt, hell. So, also Spiele, kommen wir nochmal bei Markus Pirsek. 10 Spiele, 10 Startelf. Also er hat auch wirklich immer gespielt. Bei Jibi war das so 12 Spiele und 8 mal Startelf. Ne, der Rest war dann halt eingewechselt. Und bei Balle war es so 10 Spiele und 7 mal Startelf.
Okay.
Das heißt, bei Balle ist es halt noch so, er hat mir noch nicht genug gespielt, um höher reinzugehen. Er hat auch ganz klar das Potenzial, ganz weit oben zu sein, also nicht ganz, ganz weit oben, aber ein Führungsspieler wäre auf jeden Fall da. Aber da ist er noch nicht, weil er halt noch nicht hundertprozentig fit war immer. Aber Potenzial ist, wie gesagt, da. Und ja, die Spiele, die er gemacht hat, waren auch gut.
Ja.
So, kommen wir zu Yannick Ose, eine Kategorie höher.
Ja, auf unserer Wachtürme.
Einer unserer Wachtürme, ja. Ist vielleicht diskutabel, vielleicht könnte man ihn sogar noch höher einsetzen, allerdings ist die Kategorie da drüber einfach zu stark besetzt. Ja. Deswegen ist er nur in Anführungsstrichen eine Stütze. aber ja, wichtiger Mann, der rechts außen spielen kann, der in der Innenverteidigung spielen kann, der sich super entwickelt hat, der unbedingt einen neuen Vertrag kriegen muss.
Hinweis an das Trainerteam.
Ja, genau. Und deswegen, also der auch unfassbar wichtig.
Definitiv.
Den man auch quasi überall hinstecken kann, wenn Not am Mann ist.
Und der auf jeder Position
vernünftig erfüllt. Ja.
Ja.
Der hat sich wirklich krass weiterentwickelt und das ist auch richtig stark. So, kommen wir zu einem diskutablen Spieler.
Richtig, der für mich weiter unten angesiedelt wäre, aber wegen deinem Fanboy-Tum steht er natürlich da weiter oben.
Julius komm, mein Fanboy-Tum hat auch Hilal El-Helve auf die untere Kategorie der Durchschnitt.
Ja, ja, Durchschnitt. Aber das jetzt, wie hättest du das jetzt rechtfertigen sollen auch sonst? Was? Im Vergleich Hilal? Zu den anderen Spielern, dass Hilal weiter oben ist.
Ich hätte ihn höher setzen können, wenn ich wirklich...
Wenn du gewollt hättest.
Wenn mein Fanboy-Herz gesprochen hätte,
mit
hätte
Copy and Paste ist alles möglich.
So, Julius Düker. Ein Spieler, ein Stürmer, der noch kein Tor geschossen hat und trotzdem in der Stütze des Teams ist. Wie kann das denn sein?
Das würde ich von dir gerne hören.
Das möchtest du von mir gerne hören. Ich muss mal gucken, wie viele Spiele er gemacht hat. Er hat 5 Spiele gemacht und 4 von Anfang an. Das ist natürlich sehr, sehr wenig.
Ja.
Allerdings ist er für mich die Verkörperung des Arbeiters. Also er ist jemand, dem wir es zu verdanken haben, dass dieses System, wie wir es jetzt gerade spielen, funktioniert. Weil er sozusagen dafür zuständig war, dass diese neue Systemumstellung einfach funktioniert. Er ist kein krasser Stürmer. Ich sage es immer wieder, wenn er spielt, wieso spielt nicht Julius Düker und ein Stürmer? Ich würde ihn so gerne mal auf der 10 sehen. Das hat letzte Saison besser geklappt. Da hat er auch richtig stark gespielt gemacht gegen Braunschweig zum Beispiel. Und ich würde mir das jetzt einfach mal wünschen und ich nehme dieses jetzt nochmal ran, um das so zu sagen. Ich sehe das komplett ein, wenn jemand sagt, für mich ist Julius Düker vielleicht nur Durchschnitt, vielleicht sogar eine negative Einschätzung, das mag sein. Trotzdem sehe ich ihn als die Spiele, die er gemacht hat, war er meistens immer der beste Mann auf dem Platz.
Oder mit. Das ist natürlich gefährlich, wenn du sagst, hier 5 Spiele, 4-mal Startelf.
Ja, klar.
Und das dann so als Gegenargument für Balle bringt.
Ja, um das habe ich auch gerade gemerkt. Habe ich auch gerade gemerkt. Ich hatte so gehofft, als ich
dass ich es nicht erwähne.
Ja, nee, ich hatte so gehofft, als ich zu Düker runtergescrollt bin, dass ich gesagt habe,
bitte mehr Spiele.
5 Spiele, oh fuck. Deswegen, ich kann das nachvollziehen. Wenn man sagt, hier, ein Stürmer muss an Toren gemessen werden, dann ist er halt eine Grinte, eine Enttäuschung. Dann nehme ich das so hin, aber ich finde, man sollte sich auch anhören,
Weswegen ich ja vorhin gesagt habe, ich könnte in der Kategorie auf jeden Fall spiegeln. Da gehört Julius Düker auf jeden Fall ins untere Ende dieser Kategorie für mich auf jeden Fall.
Aber noch Stütze oder würdest du ihn auch einen runternehmen?
Nee, eine Stütze ist okay, aber als schwächste oder fast schwächste Stütze.
Ja, wie gesagt, ich kann das alles nachvollziehen. Ich meine ja auch, der ist ja halt kein richtiger Stürmer. Er ist zwar, glaube ich, wohl als Stürmer eingekauft worden, hat ein schweres Erbe annehmen müssen. So richtig durchgesetzt hat er sich halt noch nicht. Jetzt auch viel durch Verletzungen geplagt. Ich wollte jetzt aber auch mal so ein Streitthema hier mit reinnehmen.
Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Nicolas Andermatt.
Ich gehe auch davon aus, dass er jetzt spielen wird gegen Saarbrücken, dass wir ihn kurz ausreden. Und wenn er gegen Saarbrücken oder danach die Spiele nicht einschlagen sollte, dann ist das halt so. Aber ich bin davon überzeugt, dass er ein guter ist und wichtig fürs Mapner-Spiel. Nicolas Andermatt, genau. Auch ein wichtiger Mann fürs Mapner-Spiel. Auch jemand, den ich letzte Saison noch nicht so stark gesehen habe, der sich aber immer weiterentwickelt und der auf der 6 eine sehr gute Position macht. Das sieht man meistens immer, wenn er nicht da ist.
Ja, okay. Also ja, mir fehlt da noch so ein bisschen dieses Greifbare. Ich will da jetzt nicht gegenreden, weil ich das bei Nicolas Andermatt schwerlich kann, ehrlich gesagt. Aber also, ich habe ihn noch nicht so positiv begriffen. Also ich habe ihn auch nicht negativ begriffen, eher unauffällig.
Yannick Osee übrigens, alle Spiele von Anfang an gemacht und alle durchgespielt.
Boah.
Fällt mir gerade so auf. Und Hassan Amin, 13 Spiele gemacht, 12 in der Startelf. Und warte mal, wen habe ich jetzt noch irgendjemand vergessen? Düker habe ich gesagt. Dejan Bosic, 9 Spiele gemacht, 5 von Anfang an. Lukas Krüger, 7 Spiele gemacht, 1 von Anfang an.
Boah, krass.
Ja,
Ted. Schon 7 Spiele auf dem Platz, war ich
gedacht. Ja. Ted. 4 Spiele gemacht, keine von Rogan. 78 Minuten. Oh. Ja, Nicolas Andermatt, genau, den hatte ich. Nach dem wollte ich eigentlich suchen, bin ein bisschen abgeschwiffen. So, Nicolas Andermatt, 11 Spiele gemacht von Anfang an. Also 11 Spiele gemacht, 7 von Anfang an. Oh, 646 Minuten, ja. Ist halt einer, der in der letzten Saison noch so ein bisschen Findungsschwierigkeiten hatte. Spielt er auf der 10, spielt er auf der 6. Auf der 6 war für mich noch zu defensiv schwach, auf der 10 zu offensiv schwach. Deswegen habe ich immer gesagt, boah, irgendwie ist der Mann fehl am Platz, aber jemand, den man bringen muss, wenn kein anderer da ist quasi. Jetzt sehe ich es aber so, dass er eigentlich so der perfekte Knotenpunkt zwischen Offensive und Defensive ist. Weißt du, wenn wir dann auf der 6 zum Beispiel an Max Plastik setzen, denken wir so, boah, Alter, irgendwie fehlt das. Irgendwie nach hinten ist das nix und nach vorne kann er auch nichts kreieren. Aber ja, hat er mal gespielt und denken wir, nee. Oder Luka Tankudic hat sich von der 10 auf die 6 fahren lassen und dann hat es auch so richtig nicht funktioniert. Aber er passt da jetzt ehrlich gesagt ganz gut hin.
Okay.
Vielleicht auch so zwischen der 10 und der 6 auf der 8, wie man so schön sagt. Deswegen ist das für mich eine wichtige Stütze des Teams. Kommen wir zur nächsten Kategorie, die Führungsspieler.
Führungsspieler, ja. Da sehe ich bei dir als erstes Steffen Puttkamer.
Ja, muss ich leider auf ganz unten setzen, weil er sich halt schwer verletzt hat.
Weil er nicht so lange führen konnte.
Ja.
Ja, genau. Aber was er bis dahin gezeigt hat, am Anfang natürlich auch so ein bisschen streitbar, aber in der Saison stark entwickelt.
Irgendwann mal
immer stärker geworden für das Spiel. Und er hat auch ein Türchen schon gemacht.
Also ein Türchen gemacht. Nicht zwei?
Zwei, ne?
Nee, hat ein Tor gemacht, natürlich. Und er wurde halt einmal auf die Bank gesetzt und dann war die Innenverteidigung quasi ohne ihn. Da hat man gedacht, hä? Eine Innenverteidigung ohne Steffen Puttkamer und er ist nicht verletzt? Was ist da denn los? Aber da hatte man dann Osee und Lars Bünningen dann auf die Innenverteidigung gesetzt und da hat man gesagt, boah, das ist jetzt vielleicht ein Fingerzeig so der Generationenwechsel quasi, dass die jungen Wilden ran dürfen und der alte Mann muss raus. Aber er hat sich zurückgekämpft, hat nichts gekämpft. Auf den alten Mann können wir einfach nicht verzichten. Und das wollen wir auch ehrlich gesagt gar nicht. Deswegen, aufgrund seiner etwas schwereren Verletzung ist er jetzt bei den Führungsspielern leider ganz hinten.
Ja.
Warte, ich gucke mal eben, wie viele Minuten er noch gemacht hat. Das ist jetzt ja immer schön zu wissen. So, hat 9 Spiele gemacht, 9 von Anfang an, 7:30 Minuten.
Oh, nicht schlecht. Dafür, dass er verletzt ist schon seiner Weile.
Witzigerweise genauso viel wie Erik. Das heißt, er hat sich in der gleichen Minute verletzt wie Luca Plugmann. Das ist mal eine interessante Statistik.
Ja, passt.
Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht wurde er auch irgendwann mal ausgewechselt oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber nee, kann er nicht. Ja, kann wohl. Ist auch egal. Ja, dann kommen wir zu Luka Tankulic. Triggert dich richtig.
Da triggert mich ein bisschen.
Ja, aber macht ja nichts. Ist ja meine Liste.
Du das Schlimme an so einer Liste ist ja, die arbeiten wir halt so ab. Ist jetzt, ich kann natürlich jetzt schon sagen, Luka Tankulic für mich eigentlich der Anwärter auf den Spieler der Hinrunde.
Okay.
Denn er hat wirklich, also er hat es gerissen. Letzten Endes, für mich hat er es in den letzten Spielen immer gerissen. Er hat auch, das Einzige, was ich ihm vorwerfen kann, ist, dass er auch mal schwache Momente dabei hatte. Aber in erster Linie ist, glaube ich, gerade viel auch von diesem neuen Aufbau und sowas alles auf den Schultern von Luka Tankulic. Ja, ist
kreativer
Spieler. Genau, ja. Das ist ja auch immer wieder gesagt worden. Waldet ja auch, Waldet Rama. Aber ich sehe Luka doch noch ein ganzes Stück besser auch als Waldet Rama. Für mich ein Aspirant auf den Spieler der Hinrunde auf jeden Fall. Ich kann mit dem Namen, den wir danach hören werden, aber auch leben.
Ja, also bei Luka Tankulic, er schwankt mir noch ein bisschen zu sehr. Ist auch ein bisschen stark schwankend.
Also Führungsspieler, aber schwanken.
Genau. Ja. Das ist, ich weiß es nicht. Also er macht wirklich, es ist fast so, ich will hier einem Ex-Trainer von uns nicht zustimmen, aber zwischen Kreisklasse ist jetzt vielleicht ein bisschen hart und Weltklasse, das ist halt er immer noch. Das ist halt wirklich so. Selbst wenn er 3 Spiele in Folge richtig gut spielt, dann hat er den einen Klopper mal so drin oder halt das eine unauffällige Spiel. Meistens dann halt auch die ganze Mannschaft scheiße.
Wir sind alles Menschen.
Alles Menschen. Deswegen, ich will ihn halt auch nicht krass vorhalten. Das ist halt ein bisschen bitter halt insgesamt. Aber deswegen hat er es nicht weiter höher geschafft, weil die anderen...
Bei dir.
Bei mir. In meiner Gunst.
Hier.
Genau. Ja. Deswegen steht er bei mir nur unter den Führungsspielern. Das ist ja aber auch eine ehrvolle Kategorie. Er ist ja auch ein guter Mann. Ja. Ich muss mal gucken, wie es denn mal mit den...
Ist ein guter Mann?
Ein guter Mann.
Oh, Spoiler.
Ich muss mal gucken bei Scorern. Er ist, glaube ich, auch ein ordentlicher Scorer. Siehst du, 5 Scorerpunkte, 2 Vorlagen und 3 Tore. Das ist schon gut. Das ist sehr gut für einen seiner Position.
Ja.
Ja, 15 Spiele gemacht, 11 von Anfang an. Öfter mal auch gelb-rote Karten habe ich noch im Kopf. Ich weiß gerade nicht, ob...
Das ist ja auch mal einfach ein Gruß an Thilo, der zu Hause ist.
Thilo mit 2 Spielen, ne? Trotzdem auf Platz 2 unserer... Nee, Quatsch, mit 2 Spielen? Ah, nee, zweimal gelb ist das. Ja. Aber halt 2 gelbe, eine rote auf Platz 2 unserer Kartenstatistik ist.
Das ist trotzdem immer noch das hervorragend. Das ist schon amtlich, ja.
Hervorragend. So, wo war ich denn jetzt? Bei Minuten wollte ich noch hin. Bei Topspielern bestimmt auch ganz weit vorne. Ja, Platz 2 der Topspieler. Laut Kickernoten. Ne? Also das unterstreicht nochmal deinen Punkt. Ich will das ja auch alles nicht schlecht reden, wie gesagt.
Okay. Dann lass uns doch einfach zum nächsten kommen.
Ich will noch eben kurz die Einsätze haben. Ach, diese ganze Kicker-Statistik. So, Einsätze. 15 Spiele, 11 von Anfang an. Ja. Ja, das war's auch schon. Gut. Kommen wir zum nächsten.
Das hab ich ja vorhin schon gesagt. Aber egal. René Guda.
René Guda, ja, ist... interessanterweise der Mann mit den, also was heißt interessanterweise, aber der mit den meisten Minuten auf dem Platz, 16 Spiele hat er gespielt, 13 von Anfang an und auch in den Scorern auf Platz 1, glaube ich, mit 5 Vorlagen und einem Tor. Das ist schon gut, das kann man einfach nicht ignorieren, die harten Fakten. Und wenn er auf seiner Position spielt, ich weiß gar nicht mehr, ob es rechts oder links ist, ich habe eine rechts- oder links Schwäche, was Außenspieler angeht, deswegen lasse ich es einfach mal, aber wenn er auf seiner Position spielt, ich meine rechts, das ist, glaube ich, seine Position.
Lässt es doch nicht.
Dann ist er auch eigentlich höher einzusetzen. Trotzdem sind die anderen, die ich jetzt auf meiner Liste habe, deutlich eher noch würdig, höher zu stehen als er.
Ja, also was für den nächsten?
Aber immer noch ein guter. Also, ne, das ist ja das. Also, er ist wirklich noch ein sehr wichtiger Spieler. Er ist quasi der Mann, der 90 Minuten den Platz hoch und runter rennt und wahrscheinlich danach auch noch eine halbe Stunde.
Er ist das Ackertier.
Er ist das Ackertier, richtig. Ja. Also das ist wirklich klar. Der arbeitet auch viel nach hinten. Der ist wirklich der Malocher. Der krasse Malocher.
Der Malocher, der halt mit Sicherheit eine Position höher wäre, wenn Waldet Rama nicht dann doch ein bisschen mehr
Waldet Rama auch da wäre.
Wenn Waldet Rama nicht ein bisschen mehr von dem vergoldet hätte, was er da halt so angeschubst hat.
Genau. Meistens hat er dann immer die Flanken verwertet.
So ist das so?
Weiß ich gar nicht.
Auf jeden Fall hat er die Türchen geschossen.
Ja, genau. Rama Ach, Tanku auch. Also ja, also Tanku 5 Scorerpunkte, habe ich ja vorhin gesagt. Rama 4 Scorerpunkte, allerdings 3 Tore.
Ja, genau.
Aber Tanku auch.
Also. Deswegen Rama wahrscheinlich ein Stückchen höher einzuordnen, das sehe ich halt dann genauso.
Rama ist halt auch so jemand, der auch das Spiel so ein bisschen an sich zieht.
Er ist Führungsspieler, aber schwankend.
Ja,
denn
ja,
auch
ja.
Er hat echt mal so ganz, ganz schwache Momente und weiß halt auch nichts mit sich anzufangen und auch nicht, was er mit dem Spiel anfangen soll, sagen wir mal so.
Keine Ahnung.
Ich nehme Ball und hau mal links raus.
Aber ja.
Im Großen und Ganzen ein guter Mann, der hoffentlich auch in den nächsten Einsätzen nochmal zeigt,
dass aber er halt
weniger die als Abseits laufen,
Kollege. Weniger als Abseits laufen, sonst wieder Haue von mir verbal.
Dann geht's einen runter.
Genau, die hören das jetzt wahrscheinlich alle die Spieler und denken sich, oh, hoffentlich sind wir hoch in der
Kategorie. Die neue Kategorie Stütze des Abseits.
Ja, ein Spieler ist da vertreten, beide Drama. Nee, aber das ist wirklich noch seins. Ich glaube, Huda ist auch öfter mal im Abseits, also generell die ganzen Offensiven. Ne? Da ist alles so
raus
aus dem Abseits. Aber Rama dann auch
kommt jemand... Kommt raus aus dem Abseits, treut euch.
Genau. Rama dann auch so jemand, der auch 5 Spieler auf sich zieht oder so und dann die alle ausdribbelt und dann doch den Ball verliert. Oder halt alle ausdribbelt und das Tor macht. Das ist so Genie und Wahnsinn, ist immer sehr nah bei ihm. Und ja, wir hoffen auf mehr Genie und weniger Wahnsinn.
So ist es.
Ja. Das, ja, kommen wir zu einem Mann, den man definitiv nicht unterschwankt einsetzen kann. Und das ist Erik Dumaschke. Für mich die größte Überraschung.
Die größte Überraschung, ja, genau. Sein Glück, die Verletzung von Luca Ploegmann.
Absolut.
Dass er sich dann nochmal beweisen konnte. Wir haben es ja vorhin auch schon mal erwähnt.
Top-Spieler.
Hat deutlich gemacht, was er für ein genialer Torwart ist. Und das hat er sehr, sehr deutlich gezeigt. An vielen der Gegentore hat er 0% Beteiligung.
Ja.
Das muss man einfach auch mal so festhalten. Das sind meistens eher dann Abwehrfehler. Und großartiger Mann. Ich bin stolz, dass er im Tor steht. Und ich hoffe, er hält den Kasten weiter sauber.
Richtig. Da ist auch nichts zu schwanken. Also der, auch wichtig, glaube ich, für die Ordnung in der Innenverteidigung.
Das glaube ich auch. Er brüllt auch ein bisschen an und sagt,
das hat ihn auch gewurmt. Das hat man gemerkt. Und ich finde das schön, dass er das so rauslässt.
Finde ich auch. Also er macht es genau richtig. Also er ist nicht trotzig, sondern zeigt es halt mit geiler Leistung.
Ja. So, kommen wir zum nächsten auf meiner Liste. Und das ist Lars Bünding.
Unterschreibe ich dir.
Ja, da gab es, glaube ich, auch einen großen Artikel in der NOZ, dass er ein wichtiger Mann ist. Ich habe den Artikel leider nicht gelesen, aber wahrscheinlich
haben die recht. Anfang der Saison noch bei mir wirklich auf so, ich weiß noch nicht, was von ihm zu erwarten ist, hat er sich wirklich zu einem Top-Spieler bei uns im Verein gemausert, der halt wirklich so ein Lauftier auch ist.
Und zu Erik Dumaschke sei nochmal übrigens gesagt, ist, glaube ich, derjenige, das haben wir, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, der die meisten zu Null-Spiele hat mit einem anderen Spieler, glaube ich, aber irgendwie in deutlich weniger Spielen, deutlich weniger Einsätzen. Und das ist auch Hammer, das sei dazu noch gesagt. Ja, aber genau, Lars Bünding hat man auch immer so gedacht, ja, Dortmund 2, kann natürlich ein guter sein.
Das war auf jeden Fall der richtige Einkauf diese Saison.
Ja.
Der war Gold wert.
Ja, das ist der Kommenda-Ersatz.
Der Kommenda-Ersatz.
Der 1:1 Kommenda-Ersatz.
Ja.
Da haben wir
1:0.8.
Ja, er kann auf jeden Fall noch stärker
kann,
werden.
Da kann auch was kommen, ja genau. Ja, diesen 1:1-Ersatz, den muss er sich noch bitte erarbeiten bis zum Ende der Saison.
Ist aber trotzdem ein sehr, sehr wichtiger
Spieler. Ein sehr wichtiger Spieler, ja.
Richtig, ja.
Dann hast du ja einige zu Recht auch ohne Wertung auf deiner Liste stehen. Die können wir halt nicht bewerten, weil sie entweder nicht gespielt haben, zu wenig Einsatzminuten hatten oder halt die Leistung so lange her ist, dass keiner sich erinnert.
Das hast du sehr schön gesagt. Das ist Leo Bretol. Ich weiß gar nicht, hat er schon was gemacht? Nee, ne? In dieser Saison glaube ich noch
nicht. Wenn, dann erinnere ich mich nicht. Mathis Hasmann leider verletzt die ganze Zeit.
Konstantin Frommann.
Leider ist Dumaschke nicht verletzt für ihn.
Für ihn auf jeden Fall. Ja, er rechnet ja mit seiner Chance. Er hat gesagt, Kollege, die kriegst du leider nicht.
Ich hoffe nicht.
Nils Grevink.
Wusste ich schon wieder nicht, dass er überhaupt in unserem Team ist.
Ja, doch. Ich glaub,
das war letzte Saison auch schon so.
Spielt, glaube ich, auch viel für die zweite. Ist bestimmt auch relativ torstark.
Jupp hat schon ein paar Minuten.
Jeskaczewski. Der erste Start im Einsatz gegen den Halleschen FC. Deswegen habe ich ihn lieber da reingepackt. Weil ich denke, ja, er ist auch ein guter. Das Spiel war es nicht.
Nee, das ist er nicht.
Deswegen lasse ich es lieber drin. Ein Spiel ist halt ein bisschen fies.
Ja,
Luca Ploegmann, guter Mann. Habe ich jetzt trotzdem, ehrlich gesagt, ein bisschen unter weil ich kann ihn in keine Kategorie stecken.
Kann nicht mal Stütze des Teams gerade sein, weil
kann
er nicht stützen
nicht.
Kann.
Nee, kann er nicht. Und dafür hat er zu wenig gespielt. Und wenn wir einen anderen Torwart haben, kann er nicht die Stütze sein. Das ist ja schwierig. Deswegen habe ich ihn ohne Wertung reingenommen. Ja. Eine besondere Bewertung habe ich noch für Willi Ersleev. Auch ohne Wertung für mich noch.
Besondere Bewertung ohne Wertung.
Allerdings glaube ich, dass er das Potenzial hat, in die Führungsspielerriege einzuarbeiten oder zumindest in die Stütze. Also da muss er natürlich noch ordentlich was zeigen, ist logisch. Aber halt jemand, der immer durch viele kleine Verletzungen entschuldigt werden muss, kann man fast sagen. Und deswegen hoffe ich einfach mal, dass er hat beim Spiel gegen Toguchi hat für ein bisschen offensiven Wirbel gesorgt. Ich glaube, als er eingewechselt wurde, stand es noch 1-1 oder 1-2, glaube ich. Nee, oder 0-1, ist scheißegal, aber ich glaube, dass er ein guter wird.
Das oder kann wer, sein, aber muss er erst
was beweisen. Was heißt wird? Wer ist schon länger da? Aber er muss das beweisen,
klar. Das diskutieren wir nach der Rückrunde.
Aber ich wollte es nochmal gesagt haben, dass ich glaube, also ohne Bewertung, ja, klar, ein Spiel gemacht, glaube oder am Anfang vielleicht noch ein paar Spiele gemacht.
Lass deine Liebe frei im Lauf.
Ja, du, dann hast du, magst sie noch gar nicht, oder?
Eben.
Ja. Da siehst du dunkle und helle Seite.
Ich halte mich halt zurück, bis er mal Leistung gezeigt hat.
Okay. Ja, deswegen, also er könnte einer werden, aber das ist halt jetzt schwer zu sagen. Und dann kommen wir zum, das wissen natürlich schon alle, wer der Spieler
der Saison ist. Genau, wer jetzt kalkuliert hat, der weiß auch schon. Und wer Lukas auch ein bisschen kennt, der weiß jetzt schon, wer der Spieler der Hinrunde ist. Kleiner Trommelwirbel.
Florian Egerer natürlich.
Ja, natürlich.
Ja, du hast mir ja beim letzten Podcast schon zugestimmt, dass ich mit allem recht hatte quasi.
Mit allem, ich habe zugestimmt, dass er in die Rolle sehr gut reingewachsen ist und dass er besser wird von Spiel zu Spiel. Was für mich auch der Punkt ist, ich sehe da halt nicht den großen Unterschied zu Tanku. Also wo Egerer am Anfang halt immer schwächer war, hat Tanku halt zwischendrin immer wieder seine Schwächen.
Ich weiß nicht, war Egerer am Anfang schwächer? Weiß ich nicht.
Oh, nee, das weißt du nicht. Nee.
Gefühlt hätte ich jetzt gesagt, er...
immer super stark.
Zumindest so, wie es das Team zulässt. Ja.
Also lieber Florian Egerer, wenn du das hörst, Lukas hätte dich gern mal zu dem Podcast Auf einen Schnack mit Florian Egerer hier.
Ich hätte jeden Spieler, hätte ich gesagt, gerne hier. Von daher da... ist da keiner wird da bevorzugt von meiner Liebe. Ich habe jeden gern im Team.
Ja, selbstverständlich, aber ich
trotzdem
weiß
halt nicht,
ob ich bei Auf einen Schnack mit Florian Egerer auch hier sein darf.
Nein, du natürlich nicht. Das Problem, was sich immer gezeigt hat, ist immer, wenn er dann gefehlt hat oder ja, gut, wie gesagt, beim Halleschen FC war er auch scheiße, ist klar. Ja
gut, ich meine, gut, er lässt eine Lücke, da brauchen wir nicht drüber reden.
Ja,
das lässt Tanko aber auch, wenn er nicht da ist, finde ich.
Ja, ich überlege gerade. Ich weiß jetzt gar nicht hundertprozentig weg. Gefühlt haben wir auf der Offensivposition so viele Leute, die man da irgendwie hinstecken kann. Und Tanku hat halt auch schwankende Leistungen gebracht, als er gespielt hat. Das ist das Problem. Egerer hat es halt ehrlich gesagt nur gebracht. Gut. Also das Thema Florian Egerer ist scheiße.
Ja, das hat keiner gesagt.
Nee, aber ich finde halt, dass er für die Ordnung so extrem wichtig ist und dass er den Laden sammelt, dass er die Kapitänsrolle gut übernommen hat und deswegen ist er für mich halt Spieler der Hinrunde. Wo hast du ihn denn hingesteckt?
Er wäre natürlich bei mir unter die Führungsspieler gerutscht, wenn ich Luka Dankulic da oben hingesetzt hätte auf den Spieler der Hinrunde. Ich kann mich aber mit deiner Position auch anfreunden, das habe ich ja am Anfang auch schon gesagt. Sehe aber, also ich habe zwei Spieler quasi dann. Ich würde Luca zumindest gleichsetzen.
Mhm. So. Ja, wie gesagt, ich finde, Egerer ist halt etwas konstanter in der Leistung. Aber ich lasse das irgendwie mal durchgehen.
Ich sag mal so, ihr merkt selbst, es ist noch streitig. Lieber Luca, lieber Florian, bettelt euch, seid einfach der Geilste auf dem Platz. Wer es am Ende ist, werden wir dann nochmal nach
der Rückrunde. Der Anspruch von jedem Spieler, der hier auf dieser Liste, auf jeder Liste steht, sollte eigentlich sein, der Spieler der...
Hilal, großer Aufruf, du könntest auch noch Spieler des Jahres werden.
Ja, oder Hämlein. Ne? Beweis mir einfach, dass ich keine Ahnung habe und dass du einfach richtig starker bist. Genau. Ted. Genau. Ja,
eigentlich müsste das Ego doch gekratzt sein bei Hämlein gerade.
Ich glaube,
so ein egomaner Spieler ist, wie wir vorhin so gesagt haben, dann muss ich ihn doch jetzt kratzen und sagt, okay, euch zeige ich, dass ich wirklich eine geile Sau bin.
Ja, ich hoffe einfach. Das sollen einfach alle zeigen. Ich will einfach, dass wir die Saison gut abschließen. Und ja.
Genau. Wir sind gespannt, wie es weitergeht.
Was glaubst du eigentlich? Holen wir noch jemanden? Das ist ja auch noch ein bisschen Thema.
Ja, es trainiert ja gerade einer mit, aus der Jugend anscheinend.
Ja, genau.
Innenverteidiger, warum auch immer. Also ich meine, gut, klar, wenn du aus der Jugend einen hast, der
dafür fit ist. Wenn einer auffällt, ein guter auffällt, dann soll er einfach mal mit
dem grundsätzlich ist das halt nicht die Position, die wir stärken müssen, sondern es wäre halt, wenn dann tatsächlich immer noch der Knipser gewesen. Auch heute stand es so wieder in der Zeitung, wir brauchen immer noch einen Knipser. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Es ist sehr ruhig um den Transfermarkt. Das Einzige, was du halt hörst, ist, wir haben keine Kohle. Und deswegen weiß ich nicht, man hat ja jetzt gesehen, das Konzept, wie Frings es erarbeitet hat oder wie es jetzt im Augenblick läuft, funktioniert ja einigermaßen, dass man sich eventuell diese Saison mit dem Kram übers Ufer retten will und dann...
Mette wird 13,
ne? Wenn das am Ende der Saison da auch so steht, ist alles in Ordnung.
Ja, das ist es. Also, ja, das ist halt schwierig. Also, man kann dann negativ sagen, ja, aber wenn ihr zurückliegt, dann, wir haben alle Spiele verloren nach Rückstand. Es gibt keine Reaktion auf eine defensivere Haltung des Gegners. Das kann man sagen, da fehlt einer, der dann das Heft in die Hand nimmt. Ein Valderrama schafft es eigentlich wohl, aber irgendwie, gerade nach Rückstand, dann irgendwie kommt keiner so richtig raus. Die Defensive ist top, da kann man fast nicht sagen. Trotzdem Konzentrationsschwächen so ein bisschen. Das Mittelfeldspiel funktioniert noch nicht so hundertprozentig. Weißt du, so das Kurzpassspiel gefällt mir absolut nicht. Meistens gehen dann doch die langen Bälle auf die Außen. Das heißt, man spielt quasi ohne Zentrum. Das ist schwierig. Ja, der Knipser, das ist einfach Fakt, dass der fehlt oder dass wir keinen haben, der richtig krass Tore schießt. Wir haben eine relativ schwache Offensive. Ich glaube, wenn ich das irgendwie letztens verstanden habe, haben unsere Stürmer weniger Tore gemacht als unsere Verteidiger quasi. Mhm. Also Arminia, Freistoß und Elfmetertor. Ja,
Putti hat eins gemacht.
Putti hat eins gemacht, Böninger hat zwei gemacht, Jebi hat eins gemacht, ja. Genau. Und ja, von den Stürmern, Dejan hat eins gemacht, ja, Hilal hat zwei gemacht.
Tanku
so fallen da, glaube ich, raus, weil das ja Mittelfeldspieler sind.
Also okay, ja.
Wir haben 16 Tore oder 18 Tore irgendwie so, 16, 18 irgendwie so, also relativ wenig, also pro Spiel kann man fast sagen ein Tor. Das ist
steigungsfähig.
Das ist steigungsfähig, das ist auch, ich sag mal, eines Absteigers eher angesiedelt. Allerdings, wie gesagt, wir sind 13. Ich glaube immer noch, dass eine stabile Defensive wichtiger ist als eine Offensive. Klar, man muss trotzdem auch die Tore schießen. Punkte brauchen wir trotzdem. Wenn wir alles 0-0 spielen, reicht es wahrscheinlich am Ende trotzdem nicht. Allerdings muss man auch sagen, in der Corona-Zeit ist es immer schwierig. Wir haben jetzt auch auslaufende Verträge für nächstes Jahr. 15, also 14 plus Plugmann. Das ist recht viel. Also da sind auch wichtige Spieler dabei. Egerer ist dabei, Ose ist dabei. Domaschke ist dabei und etc. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, wer da alles dabei ist.
Da werden wir uns am Ende der Saison auch mal beschäftigen müssen. Und
ja, also ich bin niemand, der sagt, holt keinen neuen. Also wenn der Markt es hergibt, dann soll man gerne einen holen. Aber trotzdem ist halt ein Stürmer, der
uns krass... Auch wenn der Geldbeutel es zulässt, ne?
Eben, das muss man auch bedenken. Ist natürlich klar, man sagt immer, ein Abstieg ist teurer als jetzt einen holen. Trotzdem, ein Spieler der oder ein Stürmer, der uns hundertprozentig jetzt weiterhilft,
den
findest du schwierig.
Richtig, der muss ja sich auch erstmal ins Team einfinden. Der ist ja jetzt nicht so, als ob der 100% bringt, ab der ersten Minute, wo er gemeinsam mit dem Team auf dem Platz steht.
Ja,
Bosic zum Beispiel. So einen Ausnahmespieler findest du halt nicht so oft.
Ja, wenn wir jetzt auch einen Stürmer holen, der so ist wie Bosic zum Beispiel, der eigentlich ein Stürmer ist und niemand, der auch mitarbeitet quasi, dann haben wir halt, wir haben auch relativ viele Offensivkräfte, ne? Hilal, Düker,
Rama,
ja, dann Ted, Bosic, das sind halt alles für die Stürmerposition wichtige Leute, sind Leute, die da sind und dann noch einen dahin setzen, das schwächt dann auch so ein bisschen das Vertrauen in unsere Offensive. Wie gesagt, die haben es halt auch noch nicht so hundertprozentig gezeigt. Trotzdem, der Transfermarkt ist, glaube ich, noch bis Ende Januar offen. Also man sollte vielleicht noch ein bisschen abwarten. Man muss jetzt nicht vor dem Spiel gegen Saarbrücken jemanden holen, was auch schwierig ist. Ja. Aber nach Saarbrücken ist ja, glaube ich, das Nachholspiel gegen Bayern. Und dann ist das Spiel gegen Uerdingen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Vielleicht ist da noch ein Zwischen.
Wir werden sehen
und
da werden wir auch drüber berichten.
Da werden wir alles drüber berichten. Ich würde einfach mal sagen, man soll jetzt nicht kalte Füße kriegen. Man sollte erstmal abwarten, die Spiele, ob Handlungsbedarf ist. Ich würde jetzt vielleicht nochmal die 3 Spiele abwarten, die jetzt innerhalb von kürzester Zeit sind. Und ja, dann können wir mal gucken, ob man noch handeln muss.
So ist es.
Ja, das gut. War's dann für heute.
Dann wird es das für heute gewesen, genau. Ja. Dann hören wir uns nach Samstag wieder, nach dem ersten Spiel gegen Saarbrücken. Das ist gerade schon gesagt und hoffentlich mit guten Nachrichten.
Jo.
Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal.
Dann bis dann.
Ciao. Ciao.